Ich gehe nochmal schnell auf Toilette, ist das okay?
Ja, logisch.
Gerne. Ist das okay?
Ja, was hätte er gemacht, wenn wir jetzt Nein gesagt hätten? Muss jetzt 3 Stunden durchhalten, oder? Ja, wobei 3 Stunden wären es wahrscheinlich nicht.
Denke nicht. Aber er hat wahrscheinlich seinen Knopf noch im Ohr, also. Bekommt er die Frage sicher mit? Wie könnte jetzt einen Audiokommentar machen, während er gerade irgendwie strullert? Ich kann auch so ein bisschen erzählen.
Ja, parallel einfach ein Tutorial einsprechen.
Ja.
Schließen Sie die Tür, öffnen Sie die Hose, setzen Sie sich hin.
Jan sieht komisch aus beim Pickeln.
Hey, you remind me of a dying chicken.
Wie er da gekrümmt, über die Kloschüssel hängt.
Was? Okay. Du hast interessante Pinkeltechniken.
Nee, ich stell mir einfach vor, wie das ist, wenn man eine Freundin im Haus hat. Da ist er. Und er hatte den Knopf
noch. So unangenehmer, als es sollte.
War der erste Audiokommentar, den du hattest, oder?
Ja.
Sehr schön.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Dobre dan! Schöner Tag heute!
Wunderschöner Tag heute.
Wunderschöner Tag.
Ja, hey, Sonne ist mal wieder draußen.
Ja, die Sonne ist draußen und zwar mehrfach hier. Auf meinem Monitor ist auch die Sonne rausgekommen.
Oh.
Weil das ist ja ein sehr feierlicher Moment heute. Das ist so, wie wenn wir Jack Nicholson und Gene Hackman aus der Pause holen und die beide vor die Kamera stellen, damit die wieder einen neuen Film drehen.
Mhm.
So ist das, ist die Podcast-Variante davon.
Ja.
Wir haben hier einen Herrn, den viele vermissen. Und exklusiv für hohes Geld haben wir es geschafft, den nochmal ins Mikrofon zu holen.
Aus der Rente haben wir ihn geholt.
Aus der Rente, richtig.
Ja.
Alle kennen ihn.
Alle.
Der Titel Ja, hier Filme wurde nach seinem Namen benannt. Eigentlich heißt es Jan, hier Filme. Jetzt kein Jan mehr da. Doch, irgendwie ist ja noch ein Jan da, aber nicht so richtig.
Nicht so richtig.
Und nun Mogelpackung. Aber gut, wir haben ihn. Hier ist Jan. Wie soll man dich denn hier, von Ex-Ja-Hier-Filme oder bist du noch bei Ja-Hier-Filme, hast du noch Mitgliedsausweis, wie
ja, soll man sich vorstellen? Ja, it's complicated, ich weiß nicht. Don't call it a comeback, ne? Also ich war ja nie so wirklich weg.
War auch nicht so wirklich.
Ich habe einfach nur nicht mehr ins Mikro gesprochen.
Das ist es eben.
Hallo. Ja. Hallo, liebe Banausenmeute. Schön wieder hier zu sein, schön wieder die Musik zu hören. Ich muss übrigens immer, wenn das Intro läuft, an meine Freundin denken, die ja einmal das infamose Bewegtbild-Bastarden-Intro eingesprochen hat.
Das war schön, ja.
Das war schön, ja.
Das ja, wollen wir für unser Spin-off benutzen.
Ja, das kommt irgendwann, eins der vielen. Nee, wir freuen uns sehr, dich mal wieder am Start zu haben.
Voll gut.
Ist ja eine
vielen
ganze
Dank.
Weile her. Hoffe ich es öfter hier, ne?
Hoffe ich es öfter hier, ja. Aber gut, ist ja ein arbeitsloser Asi meistens. Insofern unterscheidet sich ja schon von unserem, von dem geordneten Leben, vom Jan.
Mhm.
Ja, so sieht es nämlich aus. Ja. Gewohnte Spießigkeit.
Richtig.
Ich kehrt wieder ein bei den Banausen. Guten Tag.
Ich muss noch ein halbes Jahr vorher anfragen, damit du das alles organisiert kriegst und so. Und, das ist ja alles
ja,
ein bisschen...
It's hart.
Ja. Hartes Leben. Aber wir haben es geschafft.
Alles Gute nachträglich übrigens zur 300. Wollen wir die noch ausrichten?
Danke, danke.
Vielen Dank.
Ist ja schon ein bisschen her wahrscheinlich eure Aufnahme dazu, aber das ist schon krass. Also wir haben es ja eben auch im Vorgespräch gehabt, was ihr hier raushaut. Das ist ja das Gegenteil von dem, was ich gerade mache.
Chill.
Richtig, richtig krass.
Ja, das stimmt. Aber,
also können sich eure HörerInnen glücklich schätzen, dass ihr sie so sehr pampert mit Filmen immer. Ist schon geil.
Das stimmt, ja, wir verwöhnen die schon richtig.
Das aber wirklich. Vor allem, wenn sie Geld haben.
Dann verwöhnen wir denen noch mehr, das stimmt, ja.
Ja.
Die Supporter sind uns die allerliebsten. Und Supporterinnen natürlich auch.
Natürlich.
Ja. Deswegen haben wir uns auch vorgenommen, zumindest bei den Supporterinnen zu gendern. Weil,
hat noch nicht so gut geklappt.
Nee, hat nicht so gut geklappt, aber die haben es sich halt verdient, so dass man die nochmal irgendwie separat betont.
Ja. Wir kriegen dich da auch noch hin.
SupporterInnen. Ja, ja. Eines Tages.
Ja. Ja, ja, aber jetzt habe ich ja die SupporterInnen nochmal separat angesprochen. Insofern, da muss ich ja nicht gendern. Oder?
Das wäre jetzt eine Grundsatzdiskussion. Weiß nicht, ob du die aufmachen willst.
Besser nicht.
Nee. Ich glaube, ich bin im Recht.
Das ist auch immer noch der Grund, warum wir...
Natürlich. Das ist surprise, surprise. Guest glaubt, der ist im Recht.
Surprise, surprise.
Weiß ich nicht, ob du in der Rolle bist, Guess. Das für dich zu beanspruchen.
Tja, werden wir sehen. Tja. Vielleicht könnt ihr mich noch erziehen im Laufe der Episode.
Das ist, das oder dieser Mythos hält sich auch wacker im Ja-Hier-Film-Universum, dass wir aufgrund des konsequenten Genderns auch in den Titeln von irgendwelchen Trotteln immer regelmäßig downgevotet werden auf den gängigen Plattformen.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Sonst wären wir natürlich bei 5,0, verständlicherweise. Mhm. Aber so halt nicht.
Haben auch bei den Filmfressen so ein paar in den Kommentaren angekündigt, von wegen, ja, ich habe gehört, ich habe jetzt mitgekriegt, ihr gendert jetzt und so und ciao, deabonniert. Also, das wird.
ja, dann waren sie es auch nicht wert. Dann sollen sie sich andere Podcasts suchen.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, aber wie geil, dass sie dann die Energie aufwenden, das noch anzukündigen. Mhm. So, ich ja, deabonniere euch jetzt, ja? Ihr Wichser, weil ihr habt gegendert.
Das ist natürlich katastrophal für denjenigen, wenn er uns deabonniert. Aber wieso sind wir denn nicht bei 5,0? Wir haben das sehr inkonsequent gemacht.
Was denn mit dem Gendern?
Ja.
Ja, vielleicht genau deswegen.
Ach so. Das ist dann die andere
wie man es macht, macht man es falsch.
Ja, wie ja, man es macht, macht man es falsch, genau.
Das ist so. Problem. Ja. Ja, jetzt könnten wir wieder irgendwie Statistiken aufstellen, ganz vage und Vermutungen und irgendwie raushauen, dass so der Durchschnittsfilmfan irgendwie ein Hetero-Cis-Mann ist.
Ein Prolet. Aber für den haben wir doch auch schon eine Samples. Okay.
You're a sweet, sweet whore.
Ja, die gibt es auch immer wieder.
Naja. Ja, ich glaube, an Sexismus mangelt es hier auch nicht. Also zwangsläufig, ne, weil wir ja auch einfach viele alte Filme besprechen.
Aber auch Sexisten können gendern, so ist es nicht.
Ah ja.
Mhm. Guess.
Ihr dürft
2023.
Ja, ja, ihr dürft mich zitieren in ein paar Jahren, wenn ihr wollt. Kein Ding.
Ja, Jan, jetzt siehst du mal wieder, womit ich mich hier andauernd rumschlage.
Nee, ich hab's richtig vermisst, richtig schön hier.
Hat sich nichts geändert. Merkst du selbst.
Schön direkt in die Bredouille manövriert hier.
Ja.
Nach 3 Minuten.
Hörst du denn direkt noch irgendwie ein paar Podcasts oder bist du da auch komplett raus aus dem passiven Konsumieren?
Ja, ich höre halt arschviele Podcasts, das ist mein Problem. Ah. Ich höre halt so viele Podcasts, dass ich zu den Filmpodcasts nicht mehr komme. Das ist mein Dilemma.
Du bist jetzt bei den Politik-Podcasts gelandet, ja?
Ja, schon True immer Crime. Auch, ja. Nee, True Crime noch nie. Das da hat mich noch nie fasziniert, aber okay. Alles mögliche andere, ja.
Verstehe.
Ja, da gibt es ja auch echt viel Gehaltvolles. Da würde ich uns wahrscheinlich auch überspringen, wenn ich nicht eine große Vorliebe für Filme hätte.
Also selbst wenn ich eine Vorliebe für Filme hätte, würde ich uns überspringen. Da geht's schon los.
Okay, unser Promo-Monster hier.
Ja, ja, sehr gut. Wir sind viel zu inkompetent dafür, wenn ich schon wieder nachhöre, was ich da so erzählt habe.
Und ja,
so.
Aber also ganz ehrlich, wenn ich eine kompetente Meinung suche, dann höre ich mir doch keinen Podcast an, egal welchen.
Ja, gut. Bei The Usual Suspects habe ich, glaube ich, der Drehbuch ist der wahre Star gesagt.
Ja.
Ja, deabo.
Dachte ich auch so, okay, der Drehbuch, nicht schlecht.
Und, direkt deabonnieren.
Direkt deabonnieren, oder? Die sollen wir erstmal Deutsch lernen, bevor die sich da vors Mikrofon setzen und versuchen da deutscher Sprache dann Podcast zu machen. Was soll das?
Schlimm.
Ja. Unfassbar.
Mal wieder Anfang von so einem schlechten Witz.
Das stimmt.
Machen Serbe und Schweizer einen Podcast.
Ja. Darauf können wir uns mal rausreden.
Ja, wir spielen einfach die Ausländerkarte.
Wir spielen die Ausländerkarte. Ja, wir sind Immigranten. Was
Füchse.
Sollen wir machen? Kann schon passieren,
absolut,
dass wir
Füchse,
da versprechen.
Ja.
Ich finde, dafür, dass wir Immigranten sind und hier frisch im Land sind.
Migranten, guess.
Korrigierst du mich jetzt gerade in dem Kontext, ganz ehrlich? Ziemlicher Schuss ins Knie, Freundchen. Ne?
Ja, weil es lustig ist.
Das ist einfach bescheuert.
Ach so.
Weil damit erhebst du ja den Anspruch, dass du alles korrekt haben willst. Aber Lee will ja generell alles korrekt haben. Muss sehr aufpassen bei der Aussprache der Schauspieler heute.
Ja, I know.
Könnte wieder Dresche geben. Mhm. Ja, der hat dann
direkt
Auge
auf den Finger.
Laufjammer.
Rohrstock.
Gibt auf die Finger, ja. Kennst du ja. Mhm. Kennst du ja von deinem eigenen Berufszweig. Da wird schon mal das Lineal gezückt.
Genau.
Schnauze jetzt!
Ja.
Oder einfach gleich mit dem Zirkel.
Ja.
So ein bisschen.
Genau.
Ja.
Ein bisschen die Stirnlöcher.
Was geht da bei euch in der Schweizer Schulbildung ab?
Ja, da Knastsalz. Ist halt geschenkt.
So bam oder was?
Nee, so im Vorbeilaufen kurz 5-mal in die Nieren rein.
Ach so, echt? So ging das da ab damals. Kurz mal geschenkt. Vom Lehrer, ja, weil du laut bist.
Ja, genau.
Das war eine miese Nummer.
Nee, schon andersrum.
Ach so.
Ja, ja.
Okay, ich dachte jetzt tatsächlich, dass die Lehrer die Zirkel in der Hand haben. Siehst du mal.
Naja, wobei tatsächlich, mir hat mal ein Lehrer richtig fett auf die Pfoten gehauen.
Ach so?
Also so mit der Faust.
Was hast du da gemacht? Weißt du das noch?
Wir haben irgendeinen Scheiß gemacht natürlich und dann halt so mit den Fingern irgendwie in unseren Stiften rumgefummelt, um da irgendwas rauszuholen. Und der schreibt was an die Tafel und echt so ohne Worte dreht sich um und von oben mit der Faust runter so fett auf die Pfoten gehauen.
Alter, okay. Hast du einen Roundhouse-Kick gegeben so aus der...
Nee, also ich war natürlich sehr perplex.
Mhm. Anzeige läuft.
Nee, der war ein cooler Lehrer, auf jeden.
Ach so, generell war der cool.
Naja.
seitdem
man. Dann kann man sich erlauben, ne? Mhm.
Ja, für ihn, also für Respekt hat er schon gesorgt.
Ja, ich kann auch nicht, wäre eine Lüge, wenn ich behaupten würde, dass ich hier komplett ohne Schläge meine Kindheit erlebt habe von meinem Vater, aber also meistens war es schon berechtigt, also der hat dann schon auch mal Gürtel rausgeholt, aber da habe ich schon wirklich teilweise Scheiße gebaut oder habe irgendwas gemacht, wo ich es auch verdient hätte. Insofern ist das im Nachhinein nie unverdient gewesen, sondern ich denke mir dann immer noch, ja gut, ist jetzt nicht cool von der Education, aber es war in dem Moment vielleicht verdient.
Das wird heute nochmal Thema. Foreshadowing.
Oh. Stimmt. Sehr gut. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, stimmt, da war
ja
was. Oh,
doppelt, merke ich gerade. Doppelt. Ha.
Doppelt sogar?
Ja, doppelt sogar.
Okay.
Ihr wisst ja gar nicht, was auf euch zukommt.
Nee. Ah. Ah, in meinem Projekt werden auch Leute mit dem Lederriemen ausgepeitscht.
Ja, gut. Also mein Film
endlich
ist auch nicht gerade zimperlich. Insofern.
Heute, Themenabend heute.
Heute Themenabend, ja. Sehr schön. Klingt nicht, als wäre Disney heute dabei gewesen.
Ah, geil.
Schauen wir mal. So, ich leg los, haben wir auch noch gesagt, wenn wir schon dabei sind, was die Reihenfolge angeht. Und da mache ich das doch. Und habe hier einen Film mitgebracht, der würde wahrscheinlich unter das Drama-Genre fallen. Und alles, was unter dem Drama-Genre fällt, hat Jan natürlich schon gelockt. Habe ich gesehen. Die hat ja alle gesehen. So die Dramen der 2000er Jahre. Da gibt es, glaube ich, kein einziges, was er noch nicht kennt. Also auch diesen Film kennt er. Und es ist mein Losfilm für diesen Monat, den ich gezogen habe und den ich schon sowieso sehr lange auf meiner Watchliste habe. Für den lieben Christian. Schönen Gruß dahin. Der ist immer noch verschollen. Seit 2 Jahren nichts gehört von Christian. Ich weiß nicht, wo der ist.
Ach so.
Alessandro geht ihm auf die Spur, weil er ist wohl immer beim Fantasy-Filmfest da in der Gegend von denen. Und den hat Alessandro letztes Jahr mal getroffen.
Oh, jetzt wird es aber investigativ.
Ja. Jetzt wird es investigativ. Mhm. Und Christian meinte wohl, der ist jedes Jahr da. Insofern wird Alessandro da 24 Stunden, wird er ihn da suchen. Und dann werden wir eine Vermisstmeldung aufgeben, wenn er dann immer noch nicht zu sehen ist.
Ja, ich meine, Worst-Case-Szenario für uns wäre jetzt natürlich so, ach Mensch, die support ich noch, shit, habe ich ganz vergessen zu deabonnieren.
Ja, ja, richtig. Ja.
Hättest du keine schlafenden Hunde wecken, ja, wirklich.
Ja, stimmt, ja, das ist so wie ich mit meinen 7 Fitnessstudios wahrscheinlich, die ich noch bezahle. Das ist richtig, ja, einer von denen.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie du einfach vor einem Fitnessstudio stehst und jedes Mal denkst, yo, das sollt ihr auch mal wieder machen.
Ja, ja,
schließt genau. Schließt ein Abo ab, gehst ein halbes Jahr nicht hin, stehst vom nächsten anderen Fitnessstudio, yo, das sollt ihr auch mal wieder machen. Das so 7 Mal in einem Raum von 10 Jahren.
Ich werde schon hingehen. Ja, ich werde schon hingehen, definitiv.
Kannst überall reingehen. Überall hast du ein Abo.
Das stimmt, ja. Ja, man kann ja nie wissen, wann man es braucht. Insofern muss man das auch überall abschließen. Dass du denn, wenn du dann hingehen willst, dann
ist klar.
Bist du vorbereitet. Das ist ja mein Motto.
Du Fuchs.
Ja, und Christian hat uns folgendes Los in den Topf geschmissen. Das haben wir rausgefischt für diesen Monat. Tyrannosaur heißt der Film. Eine Liebesgeschichte, wie sie hier tituliert wird im Deutschen. Und das ist das Langfilmdebüt eines Schauspielers, den ich sehr mag, Paddy Considine. Der hatte nämlich einen Kurzfilm inszeniert mit dem Namen Dog All Together. Das war im Jahre 2007. Und das ist im Grunde genommen die Prämisse dieses Langfilms, weil das ist so die aufgebauschte Story des Kurzfilms nochmal als Langfilm 4 Jahre später.
Ach, aber du meinst,
ich hätte mich schon gewundert.
Debüt, Regiedebüt.
Sein Langfilm-Regiedebüt.
Ah, okay.
Nicht sein, genau. Sein Kurzfilm, wie gesagt, da hat er schon vorher gedreht, aber das hier ist der Langfilm.
Ja, ja, mir ging es nur darum, dass er hier Regie führt.
Hallo.
Ja.
Ja.
Und ich hatte mich schon gewundert, warum du Dog All Together gelockt hast, ohne dass du Tyrannosaur gesehen hast, aber jetzt erklärt sich das natürlich.
Ja, siehst du, weil ich locke natürlich die Filme, die ich nicht so direkt bespreche. Und der war auf der Disc mit drauf. Da habe ich mir den natürlich auch mit reingezogen. Und ich finde es super interessant, weil der Hauptdarsteller des Films, dem hat Paddy Considine eine Plattform gegeben und das ist jemand, der knapp 100 Credits hat und den alle schon mal gesehen haben in Braveheart, in Trainspotting, in Children of Man, bei Westworld in der Serie, bei Ozark in der Serie habe ich ihn gesehen als Drogendealer, Anbauer. Und jetzt mit über 50 kriegt er endlich einmal die Hauptrolle. Peter Mullen heißt der Typ, den wahrscheinlich die wenigsten vom Namen kennen, aber wenn ihr die Fresse seht, dann ist das jemand, wo ihr sagt, ach, der ist das. Und wir sind in England, das ist eine englische Produktion und Peter Mullen spielt Joseph. Und Joseph ist ein Kerl, der sehr viel Wut im Bauch hat, so kann man ihn beschreiben. Der stolpert aus dem Wettbüro raus, schimpft halt irgendwie noch in die Tür rein. Offensichtlich ist er auch sehr besoffen. Und aus Frust tritt er halt seinen bellenden Hund, der gerade neben ihm läuft. Und der kippt dann um und liegt dann erstmal leblos da, weil ihm die Rippen gebrochen hat. Das tut ihm in dem Moment natürlich dann leid. Trägt den Hund dann heim, der stirbt in der gleichen Nacht Und er begräbt ihn im Garten. Das sind erstmal so die ersten 3-4 Minuten im Film. Und dann begleiten wir weitere Stationen seines Lebens. Wir sehen am nächsten Tag, wie der an so einem Schalter seinen Sozialcheck abholen will oder was auch immer. Und hinter dem Schalter steht ein Typ, der ausländisch aussieht. Und der fängt an, den richtig zu mobben an der Scheibe. Er meint so, ja, er hätte eine Bombe in der Hosentasche, Joseph von wegen. Und was würde er da machen, wenn die Bombe jetzt losgehen würde? Und dann klebt er sich so an die Scheibe mit der Nase. Und dann hörst du so, wie er immer die ganze Zeit sagt, tick, 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 tick. Und der Typ, weißt du, dieser Inder oder Pakistani oder was auch immer der ist, der sagt er zu ihm, ja, sie sollten sich mal benehmen so, weil sie kriegen ja Geld von uns und so. Ich bin gerade bei ihnen, das Geld auszuzahlen, ansonsten können sie woanders ihren Scheck abholen, weil hier sind sie nicht mehr willkommen. Und dann in dem Moment entschuldigt er sich auch, aber der ist schon grundsätzlich sehr, sehr prollig und impulsiv unterwegs. Eigentlich der Einzige, mit dem man relativ nette Umgangsformen pflegt, ist der Nachbarsjunge, der immer auf der Straße spielt, der auch da unterwegs ist, hat mal so eine Hasenpuppe dabei und mit dem tauscht er sich so ab und zu aus und der kleine Junge weiß auch, wie er heißt. Und fragt auch immer, wieso sein Tag gewesen ist. Und mit dem ist er eigentlich cool. Ab in den Pub. Da geht's wieder ab.
Oh mein Gott. Im Ernst?
Lebensmotto.
War das jetzt ein Reimversuch oder was?
Nein, war kein Reimversuch. Aber passiert ab und zu mal.
Ab in den Pub. Da geht's wieder ab.
Ach so. Ab. Ja, ich würde ja ab auf abräumen. Das ist ja schon kein guter Reim.
Ja, sei ja.
Ja, nee, war kein Versuch. Mhm. Ich fand es übrigens ganz interessant, ist die deutsche Sprache, da reimt sich ab und zu mal Sachen aus Versehen.
Ja, alles gut.
Ich habe neulich mal mitbekommen, das fand ich auch interessant, dass Umfahren und Umfahren.
Nein.
Ja, eigentlich genau das Gegenteil beinhalten.
Was? Umfahren und Umfahren?
Ja, ja.
Also umfahren.
Ach so. Wenn jetzt ein Ausländer zum Beispiel Deutsch lernt und er liest das Wort Umfahren und dann versucht ihm das zu erklären und sagt ihm, ja, aber die Betonung ist bei dem anderen Wort Umfahren und bei dem anderen Wort ist es Umfahren.
Ja, ja.
Alter.
Also ich habe so größten Respekt vor jemandem.
Fragezeichen vor Augen, Alter.
Der Deutsch irgendwie als Zweit- oder Drittsprache lernt.
Das ist schon hammerhart, ja. Ja, insofern der Reim war nicht gewollt. So, der geht in den Pub und sitzt an der Bar, genehmigt sich da seine Schnäpse und ist halt total genervt, weil im Hintergrund 3 Teenies am Billardtisch dumme Scheiße labern und hier am Kö lutschen und so hin und her und sagen so, hier, guck mal, so hat deine Mutter hat so meinen Schwanz gelutscht letzte Nacht und so. Und das geht ihm natürlich auch super auf den Sack. Ihm platzt der Kragen, der steht auf, verkloppt die Teenies mit dem Billardkö, bedroht den einen und als er dann sieht, wie angsterfüllt derjenige letztendlich ist, den er gerade irgendwie an die Wand presst, lässt er den halt los und rennt halt aus dem Pub raus und ist emotional total aufgeladen und rennt in ein Modegeschäft rein und versteckt sich unter so einen Kleiderständer. Und hier haben wir die zweite Hauptperson, denn das Modegeschäft wird angeführt oder die Geschäftsführerin des Ganzen ist Hannah. Hannah wird gespielt von Olivia Colman. Und Joseph verschanzt sich halt unter diesem Kleiderständer. Sie versucht halt irgendwie ihn rauszukriegen und sagt dann, ja, geht's dir denn gut und so hin und her. Egal was passiert ist, ich bete für dich, sagt sie dann in dem Moment. Und ist er dann gerührt von dieser Geste, weil normalerweise die Leute nicht gut zu ihm sind. Und jetzt folgen wir Hannahs Leben für einige Tage oder für einige Stunden. Und ihr Leben ist halt nicht weniger trostlos, weil sie schläft gerade zu Hause auf der Couch. Ihr Ehemann kommt besoffen nach Hause, ruft sie halt, sie reagiert nicht. Und er pisst sie halt an, während sie auf der Couch sitzt.
Also literally, ne?
Literally, ja. Jetzt nicht von wegen so, dass er sie anfährt oder so. Da siehst du sie am nächsten Tag halt irgendwie die Couch sauber schrubben. Er ist zudem auch wahnsinnig gewalttätig, schlägt sie auch grün und blau irgendwie kurz danach. Der wiederum gespielt von Eddie Marsan. Oder Marsan. Auch ein großer Name. Sehen wir auch sehr oft.
Aber eigentlich ein kleiner Typ, ne? Also jetzt mal, was die Körpergröße angeht. Deswegen, ich stelle mir gerade vor, wie er Olivia Colman vermöbelt.
Ja, der kann schon bedrohlich wirken, weil ich kenne ja auch Ray Donovan, da spielt er halt einen Boxer, so weißt du. Also das kann er definitiv auch. Und hier ist er schon wirklich ein Arschloch. Definitiv. Also ein richtig, richtig fieser Typ. Und dann steht sie halt grün und blau geschlagen wieder in diesem Laden und Joseph kommt wieder in den Laden rein und begegnet Hannah erneut. Und hier könnte man ein Fragezeichen setzen, ob hier eventuell die titelgebende Liebesgeschichte entsteht, die der deutsche Titel hier beinhaltet. Dazu muss man sagen, dass Joseph halt ein absoluter Loner ist. Seine Frau ist gestorben. Er ist halt kinderlos. Das heißt, er hat niemanden, mit dem er irgendwie Kontakte pflegt. Der Einzige, mit dem er wirklich befreundet ist, ist ein alter Freund von ihm und der liegt im Sterben. Das heißt, er ist am Anfang noch am Beatmungsgerät, ist also kurz vorm kurz vorm Abnibbeln und den Besuch da halten. Der ist auch nicht mehr in der Lage, groß mit ihm zu kommunizieren oder so. Also das sind wirklich so die letzten Stunden. Das ist ja die einzige Person in seinem Leben, die ihm überhaupt noch irgendwie was bedeutet.
Alter, das ist noch mal dämlicher, den Hund zu töten.
Ja, ja, natürlich bereut er das in dem Moment. Aber er ist halt auch super impulsiv in dem, was er macht. Er ist halt, wie gesagt, wie ich schon meinte, der hat diese Wut im Bauch. Das ist so ein bisschen wie beim Menschenfeind. So ein Typ ist das. Weißt du, der sich über jeden Scheiß aufregt und der, der überhaupt nicht über die Konsequenzen nachdenkt, sondern der komplett irgendwie ausrastet immer bei allem, was er macht und dem er begegnet. So. Du hast ja, der Bruder von dem kleinen Jungen ist halt auch ein absoluter Bulli, der auf der anderen Straßenseite wohnt, der mal mit einem Pitbull rausgeht und diesen Pitbull da frei rumlaufen lässt und weißt du, und der Pitbull beißt auch ständig so in diesen Hasen von dem kleinen Jungen, den er so mitschleppt, weißt du, und dann wird der Junge so hinter dem Hasen so mitgeschleppt und der rastet da auch aus, als zum Beispiel, als Joseph anfängt, diese kleine Hütte oder Scheune oder wo er so eine Abstellkammer, die er im Garten hat, als er die anfängt, so mit einer Nacht halt irgendwie auseinanderzureißen, weil ihn die zu sehr an seinen Hund erinnert, weil sein Hund da drin gechillt hat. Und er fängt an, halt diese Scheune da nieder zu hämmern. Und der Typ kommt halt raus und scheißt ihn halt zusammen, weil der gerade am Pennen ist und so. Also zwischen den beiden brodelt es definitiv auch, zwischen ihm und Joseph. Und darum handelt Tyrannosaur. Das heißt, das ist ein intensives, aber auch sehr düsteres Drama. Man kann es als Elendsporn bezeichnen tatsächlich, weil für alle ist das eine riesige Abwärtsspirale hier in diesem Film. Also für sämtliche drei Hauptprotagonisten, die wir hier sehen, also für Eddie Marson, für Olivia Colman und natürlich auch für Peter Mullen. Und das zeigt dieser Film. Also es ist kein Gute-Laune-Kino, aber dadurch, dass das wirklich so eine Abwärtsspirale ist, wirken selbst die kleinsten Gesten wie eine Umarmung oder ein Blick oder irgendwas, was so ein bisschen optimistisch ist, hat natürlich einen mega Impact auf den Zuschauer. Und das macht der Film schon sehr, sehr gut. Also für ein Regiedebüt ist das ja ein beachtliches Kunststück. Also der hat hier wirklich einen deepen Film gemacht, Paddy Considine, und hat sich nicht selbst inszeniert, sondern hat halt seinen Schauspielern eine Menge Freiraum gegeben und hat hier wirklich Leute geholt, die einen krassen Job machen. Muss ich mal sagen.
Allerdings.
So, Jan.
Wie lange ist der?
Der geht 92 Minuten.
Das war echt nicht viel für so einen Film, ne?
Ja. Also hat mir gut gefallen. Jan, erzähl mal deine Perspektive.
Ja, ich in alter Filmemanier warte ich immer ganz brav. Ich kann dir sehr zustimmen in dem, wie du es beschreibst. Vielleicht noch so als Ergänzung, du hast es ja schon ein bisschen aussichtslos betitelt. Das ist auch so ein bisschen die ganze Filmsprache, ne? Also das ist so richtig trist und so bleak. Ich habe jetzt irgendwie nicht so die Übersetzung im Deutschen.
Ja.
Also so richtig, richtig bitter, und du siehst die absolut abgehängten Teile der Gesellschaft in ihm und auch die irgendwie vermeintlich Teil der Gesellschaft sind, aber dann emotional komplett zerstört sind, wie eben Hannah. Es ist ja ein britischer Film, und ich musste, wer so ein bisschen auf die Filme von Ken Loach steht, es geht so ein bisschen in die Richtung,
so, ja.
Die auch so sehr kleine Schicksale, sage ich jetzt mal, beleuchten von den einfachen Leuten, eben auch britisch. Hier ist es aber nochmal um einiges düsterer. Also hier ist es echt
Ken Loach,
schon so.
Genau, Ken Loach bringt seinen Charakteren schon so ein bisschen Sonne ins Leben. Also da hast du ja schon immer wieder Momente, wo du sagst, so, hier geht's wieder bergauf, aber
Also es fühlt sich ein bisschen so an, als könnte das so in einer Stadt spielen, so jetzt mal filmisch gesprochen. Ja. Hier ist wirklich das ganz Üble. Und also wie Peter Mullen das spielt, wie du es auch schon gesagt hast, so dieses sich selbst auch dabei ertappen, wie stumpf und wie hart man geworden ist und sich dann auch noch selbst dafür irgendwie Schelte geben, dass man so ist, wie man ist, also in diesem vicious cycle zu sein, Hass erfüllt zu sein und sich dafür zu hassen, wie hasserfüllt man ist, das kommt hier richtig, richtig krass rüber. Und dann, du hast es ja jetzt so ein bisschen ausgeklammert, aber dann, womit er sich dann, welchen Arten an sich er sich dann noch stellen muss und wie er dann immer wieder abgefuckt ist, dass er so die banalsten menschlichen Interaktionen nicht hinbekommt, weil er einfach so verroht ist. Also das kriegt Tyrannosaur echt extrem gut hin. Ich fand den sehr, sehr gut.
Absolut, ja. Wie auch, wie er auch niemanden an sich ranlassen will, aber dann wieder irgendwie schwach wird, weißt du, und dann ihre Nähe sucht. Und sie dann sagt, ja, ich fühle mich wohl bei dir. Er dann aber sagt so, nee, solltest du nicht tun, weil ich bin nicht gut für andere Menschen, so, weißt du. Also ich, das kann nicht gut enden, wenn man mit mir irgendwie interagiert oder mit mir irgendwas zu tun hat und so. Es sind schon harte Momente, definitiv.
Voll.
Gab es denn eine Figur, mit der du emotional am meisten mitgegangen bist?
Ja, du begleitest schon alle Figuren hier durch. Also emotional bist du, glaube ich, bei Hannah und...
Nein, jetzt für dich subjektiv.
Ja, beide. Zu gleichen Anteilen.
Okay.
Das ist auch so absurd, ne? Ja, weil du siehst wirklich Menschen dabei zu, gerade bei ihm, der einfach unmoralische Dinge tut, aber du bist bei ihm. Ja, so, du verurteilst das natürlich, was er tut, aber du siehst auch seine Zerrissenheit und dass er einfach Opfer seiner selbst ist und dann ist er dann irgendwie dann doch der Protagonist. Das ist echt sehr, sehr gut gemacht.
Ja, er ist, wie du meinst, er ist glaubhaft und er ist halt die zentrale Rolle in dem Film und du begleitest ihn. Es gibt halt andere Filme, die unseren Partner halt irgendwie in die zentrale Rolle packen und ich denke mir den ganzen Film über, warum gucke ich mir das an? Hm. Oder warum muss ich jetzt mit diesem Typen da mitgehen, so weißt du, durch den Film? Hm. Hier
kann auch faszinierend sein.
Ja, ne? Also, manchmal schon, klar.
Mochtest du Nightcrawler? Das ist mir gerade gekommen.
Ja, den liebe ich, klar. Nightcrawler ist auch so.
Weil das ist ja ähnlich, ne? Da verfolgst du ja auch eine moralisch sehr, sehr fragwürdige Person. Ja, aber American Psycho, dich, ne?
Klar, gibt einige, also.
Ja.
Wo du sagst, das ist jetzt keiner, mit dem du rumhängen würdest, aber es ist faszinierend, da den Film über ihn zu sehen. Aber
hier hast du aber emotional Mitleid wirklich oder bist voll. Auch wirklich involviert in ihn oder investiert in ihn, ja.
Obwohl das dir natürlich nicht leicht macht, also in jeder Szene.
Ja.
Aber es ist natürlich auch Peter Mullins Darstellung. Ist man.
Glaubst du, das voll. Liegt primär am Schauspiel?
Auch, ja.
Dass das funktioniert?
Ist das Schauspiel, ist das Drehbuch, ist die Inszenierung, ist die Umgebung, das ist wirklich ein Zusammenspiel aus allen diesen Faktoren.
Cool.
Also ist ein sehr guter Film. Und ja. Jan hat das Wort hopeless oder hoffnungslos in den Mund genommen und das passt natürlich, dass dieser Film auf dieser World of Hell ist, die ich ja sehr, sehr mag.
Das klingt so, ja.
Hopeless Cinema und der gehört da definitiv auch hin. Also das ist ein Film, den hätte ich auf jeden Fall sofort auf die Liste gepackt, wenn ich den gesehen hätte, auch wenn ich nicht wüsste, was da für Filme drauf sind. Und auch in Edgar Wrights 1000 Favorite Movies ist dieser Film mit drauf.
Mensch.
Aber der lief unter ferner Liefen im Kino, also der hat nicht mal 1 Million eingespielt. Habe auch nicht rausgefunden, wie viel er gekostet hat. Also war jetzt nicht erfolgreich. Aber so in Cineastenkreisen wird er schon sehr hoch bewertet. Und viele handeln den als Geheimtipp. Und da heißt es so, wenn du dir ein Drama angucken willst, ein richtig gutes, guck dir den an. Und dann kommt meistens von der anderen Seite so Schulterzucken, so noch nie gehört.
Mhm.
Deswegen Tyrannosaur, danke an Christian. Ich hätte ihn mir wahrscheinlich früher oder später angeguckt. Aber so hatte ich einen Grund. Und schönen Gruß. Und hat gut gepunktet bei mir, der Film. Ist echt ein guter.
Cool.
Solltest du gucken. Würde dir gefallen.
Mhm.
Alright. Dann komme ich jetzt zu den Punkten. IMDb hat eine 7,5 für Tyrannosaur hier ausgespuckt. Hat einen Metascore von 65. Rotten Tomatoes 7,4 von den Kritikern und 3,9 vom Publikum. Letterboxd 3,9.
Mhm.
Jetzt ihr.
Jan darf anfangen.
8,5.
Mhm. Sag ich auch.
Da seid ihr beide auf der richtigen Spur. 8,5.
Sehr schön.
Punktlandung.
Terrific.
Tyrannosaur.
Terrific. Sehr schön.
Ja, klingt gut. Also, klingt hässlich, aber sehenswert.
Hässlich, aber gut, ja. So wie mein Sexleben. Weiter geht's.
So, weiter geht's. Darüber reden wir jetzt nicht weiter. So.
Nee, ich möchte keine nachfragen. Jausa, jausa.
Ach ja. Okay, weiter.
Mhm. Weiter.
Ach so. Bringst du dann den Kurzfilm noch extra oder willst du da noch was zu sagen?
Was würdest du denn da noch ergänzen? Also ich
habe den nicht gesehen. Ich frage mich nur, hat er das jetzt nochmal irgendwie...
Der hat einzelne Szenen des Films, halt mit dem Hund und so, das siehst du auch im Kurzfilm. Und diese Typen beim Billard und so, das siehst du im Kurzfilm. Also alles, was der Kurzfilm zeigt, taucht auch im Langfilm auf. Nur das...
Also ganz klassisch.
Der hat viel weitergeht. Ja, ist schon klassisch. Okay. Also das ist jetzt nicht so einer der Kurzfilme, wo du nicht mal erkennst, so, was da jetzt im Langfilm verarbeitet worden ist, sondern das ist jetzt wirklich die aufgeblasene Version davon, aber ohne, dass es aufgeblasen wirkt, wie ja auch manche Langfilme. Gerade aus dem Horrorgenre denkst du so, ja, okay, als Kurzfilm hat es funktioniert, aber als Langfilm wirkt das alles sehr gewollt.
Oh ja. Ja gut, okay, das wollte ich nur noch mal kurz hören.
Alright. So, machen wir den nächsten Supporter glücklich oder auch nicht. Weil wir haben heute zwei Auftragsfilme am Start, die wir alle drei geguckt haben, vorbildlicherweise. Und interessanterweise, beide Filme waren Erstsichtung für alle Fans.
Ja, crazy. Das ist cool.
Mega gut. Mega. Handgepickt von Jan. Mehr oder weniger.
Ja, plus minus.
Plus minus. Und jetzt fangen wir an mit einem Film für Atombomb. Schöne Grüße nach Österreich. Und das ist ein, ja, ich würde es mal eher als Frühwerk bezeichnen, von Brian De Palma, Phantom of the Paradise. Und wir fangen erstmal an mit Punkteraten. Mhm. Wer muss denn lieber Lee?
Na, das ist ja, bei den gemeinsamen haben wir ja nie eine Reihenfolge.
Da haben wir nie eine Reihenfolge. Und trotzdem frage ich dich jedes Mal, oder?
Ja, genau.
Weil ich so gerne mit dir spreche.
You're a sweet, sweet whore.
Weil du vielleicht einfach forcieren möchtest, dass ich anfange.
Nein, ich möchte gar nichts forcieren. Ich lass lieber machen.
Okay, nein, aber ich fang an.
Okay.
Ich finde es nur bei beiden ausgesprochen schwierig. Mhm. Weil ich finde, das sind Filme, das kann in jede Richtung ausschlagen. Also,
oh ja. Der Brian De Palma, Scarface, 10 Punkte. Was los?
Ja, ja. Mhm. So, pass auf. Ich sag, Guess ist bei 6,5 und Jan ist bei 6. So, jetzt.
Ist das so? Ah ja.
Möchtest du lieber, dass ich vorlege, oder?
Ja klar, musst du jetzt ruhig. Guess. Ne, Jan ist so, Gast. Okay, das ist, also, das machen wir doch immer so, oder?
Ja, ja,
ist bei gemeinsam der Gast als letztes.
Das ist in Ordnung. Ich sage Jan 6,5. Und Lee.
Hast du jetzt gemessen an seiner Reaktion einfach ein bisschen was draufgepackt, damit du.
Nö, nee, wieso? Also seine Reaktion könnte auch nach unten, könnte nach unten, nach oben ausschlagen. Das,
du Fuchs.
Alles ist möglich.
Es ist heute auf Zack, du.
Ich bin ausgeschlafen, ja.
Ja, man merkt's.
Und dich tippe ich auf eine 5,5.
Mhm. So, Jan.
Das ist aber schwer.
Ja.
Hat es das jetzt schwerer gemacht, dass wir zuerst getippt haben?
Ja, irgendwie schon. Ja, vielleicht ist es nur zu meinem Besten.
Werden wir sehen.
Ich sag. Ach, das ist echt schwer. Lee gibt 6 Punkte und Guess gibt 7.
Mhm. Witzig. Sehen wir uns ja alle in einem ähnlichen Bereich, ne? Also es ist jetzt 1,5 Punkte alles.
Ja, so keiner, der den anderen irgendwie auf 8-9 Punkte tippt. Das könnte ja vielleicht schon mal ein bisschen Foreshadowing sein.
Mhm.
Sieht nicht nach Scarface-Region aus. Gucken wir mal. So, möchte unser Gucken Gast die Story zusammenfassen?
Unser Gast, nee, euer Gast möchte die Story zusammenfassen, ja, das wäre dann ich.
Ach, unser Gast.
Phantom of the Paradise, das Phantom im Paradies, wer ihn in der Videothek suchen sollte. 1974, es hat schon gesagt, ein Film von Brian De Palma, wer es jetzt nicht weiß, also wer die Banausen hört, weiß es, aber ne, Mission Impossible, Dress to Kill, Scarface, Carrie, Untouchables, ihr wisst Bescheid.
Gute Dinger.
Übrigens auch ein Regisseur, von dem ich die ganz großen Sachen alle gesehen habe, aber sowas wie Carlito's Way oder auch Blowout sind beides Filme, die wohl sehr gut sind, aber noch auf meiner Watchlist sind. Ich bin gespannt. Genauso wie die Noah Baumbach, das Biopic. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber da gibt es auch noch einen Film über ihn. Also irgendwie ein Regisseur, den ich sehr spannend finde, weil er auch sehr unterschiedliche Filme gemacht hat. Mhm. Und der anscheinend ein sehr, sehr spannender Charakter gewesen sein muss. Also ich glaube,
warte mal ganz kurz. Noah Baumbach hat ein Biopic inszeniert über Brian De Palma? Habe ich das richtig verstanden, oder?
Oh Gott, habe ich jetzt was Falsches gesagt?
Nee, ich habe nie davon gehört. Also es kann durchaus möglich sein, aber...
Ich glaube, der heißt De Palma auf jeden Fall, heißt der Film.
Aber Film
ist
hat er mit Doku?
Anderen Typen zusammen gemacht.
Ja, Biopic ist ja keine Doku, deswegen frage ich ja gerade.
Hm. Warte. Ja. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. De Palma 2015, Noah Baumbach und Jack Paltrow.
Okay. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ist ja interessant.
Okay, es ist kein Biopic. Ich lese mal vor. An intimate conversation between filmmakers, chronicling De Palmas 55-year career. Also seine.
Ah.
Ja, doch. His life, his filmmaking process, okay. Anecdotes, of course, also, wealth of film clips.
Aber interessant.
Eher Doku. Als ja. Biopic, okay. Habe ich auch nicht mitbekommen.
Nee, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Konstellation, jetzt die beiden zusammen zu
sein. Und soll ein sehr spannend konzipierter Film sein. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht dann da, aber es soll sehr echt interessant sein. Ja,
eigentlich mal was für die Wunschliste.
Also, De Palma, ein spannender Regisseur, so oder so. Und dann hat er hier 1974 eben Phantom of the Paradise hingelegt. In den Hauptrollen sehen wir William Finlay, Paul Williams und Jessica Harper. Und wir haben es hier mit einem, ich würde sagen, Rock-Oper-Musical zu tun. Ein Film, der sehr exzentrisch ist, so viel kann ich schon mal sagen. Ich kannte das von De Palma eigentlich nur aus Dress to Kill, dass er so ein bisschen über die Stränge schlägt. Hier dreht er aber nochmal richtig auf. Worum geht's? Also, wir lernen am Anfang Swan kennen. Das ist ein Plattenverleger, skurriler Typ, sehr mysteriös, verhält sich immer nur so im Schatten und der lässt jetzt vorspielen für seinen Verlag. Und Winslow Leach spielt ein Popstück auf dem Klavier und das ist Teil seiner Kantate Faust. Und Swan ist direkt begeistert, sagt, dieses Stück, ich muss es haben, ich muss es spielen lassen auf der Eröffnung meines neuen Clubs, aber nicht von dem Typen, das muss jemand anderes machen. Und dann belabert er Winslow so ein bisschen und er gibt ihm dann endlich das Manuskript in der Hoffnung, dass er dann dadurch irgendwie groß rauskommt. Und stellt sich aber schnell heraus, Swan meldet sich gar nicht mehr, was ist denn da los? Ja, natürlich hat Swan Winslows Musik geklaut und versucht es jetzt ohne ihn sozusagen für sich zu nutzen. Daraufhin geht Winslow zu einem Vorsingen für sein eigenes Stück und lernt da Phoenix kennen, das ist Jessica Harper. Und ja, konfrontiert dann Swan damit und der sagt ihm so, ja, Arschlecken, dein Pech, du kriegst hier keinen Anteil, das ist jetzt meins. Und ja, daraufhin schwört sich Winslow Leach eben so ein bisschen Rache daran zu nehmen an Swan und seinem ganzen Gehabe. Und es gibt dann Umwege, um ihn dann zu dem Phantom of the Paradise zu machen, also optisch. Er gelangt dann in so ein Gefängnis, wo er silberne Zähne bekommt, er wird entstellt und dann legt er sich eine Maske an. Und dann haben wir dieses klassische Motiv, ne, das Phantom der Oper, nur eben dann halt ein bisschen exzentrischer und sucht dann immer wieder diesen Club auf, in dem das Stück aufgeführt wird, um das zu terrorisieren und das Ganze zu torpedieren. Und dann wird der Film eben irgendwann so eine Mischung aus Phantom der Oper und passenderweise Faust und war für mich dann irgendwie am Ende, man muss es so sagen, einfach ein alternatives Rocky Horror Picture Show, der auch genau ein Jahr später rauskam. Also Rocky Horror Picture war 74, der war jetzt 75 und ich wusste das nicht so. Für mich war das immer so ein Letterboxd-Film, weil dieses Bild, also oben der Wallpaper sozusagen mit ihm in der Maske immer sehr markant für mich war. Dann habe ich gesehen, das ist Brian De Palma und der hat halt bei Letterboxd, kann ich schon mal vorwegnehmen, eine 4,0. Und ich dachte immer, krass, was ist das für ein Film? Ja. Der scheint genauso wie Rocky Horror einfach ein richtiger Kultfilm zu sein, um den sie einen Kult gebildet hat, den viele Menschen sehr, sehr doll vergöttern und der einfach, ja, von vielen Menschen sehr gemocht wird, obwohl er doch dann sehr speziell, sehr skurril und sehr anders ist. Wie es halt für sich für so eine Rock-Opera gehört. Da noch erstmal Ergänzungen.
Von unserer Seite?
Ja.
Inhaltlich? Ja. Nö.
Nee, inhaltlich nicht. Ich würde fast noch ein paar Filme in die Bude mit reinwerfen. Also ich hatte auch Rocky Horror Picture Show Vibes. Ich sehe hier Argento tatsächlich mit drin. Natürlich so eine Sachen wie Pink Floyd, The Wall wurde ich hier wieder dran erinnert und du hast ja Phantom der Oper schon erwähnt und das irgendwie ein Mix aus diesen Sachen. Und lustigerweise haben wir heute zwei Auftragsfilme und bei beiden hatte ich das Gefühl, dass die so einen Event-Charakter haben. Dass wenn du, weißt du, dass man das so kultmäßig im Kino irgendwie jeden Tag zeigt oder einmal die Woche irgendwie zeigen könnte, in irgendeinem kleinen Hinterhof-Kino seit 17 Jahren und es rennen immer wieder Leute hin, die dann irgendwas an die Leinwand werfen oder sich Löffel kostümieren schmeißen. Oder genau irgendwas rumschmeißen.
Aber das ist doch auch so. Ich meine bei beiden Filmen.
Ja, das ist bei dem auch so.
Ach, bei dem ist es auch so. Okay, das war jetzt von mir einfach
gewesen nur zumindest.
Geraten. Okay. Aber die Vergleiche passen natürlich. Ich würde noch erwähnen, dass diese Argento-Vibes kommen nicht von ungefähr, weil Jessica Harper war Susie aus Suspiria aus dem alten Teil. Fand ich schon auch interessant, dass die hier auch die weibliche Hauptrolle spielt. Und Paul Williams selbst ist als Musikproduzent sehr bekannt, sollte man vielleicht an der Stelle erwähnen. Weil der Typ hat schon Songs produziert für Elvis, für Luther Vandross, für Willie Nelson, Three Dog Night, primär natürlich auch eine große Band. Und der ist halt auch als Produzent in der Musikszene ziemlich groß. Ist schon ganz witzig, dass der hier auch besetzt worden ist. Hat man ja bei Rocky Horror Picture Show mit Meatloaf ja auch jemanden, der eher aus der Musikszene kommt, im Film gepackt und so. Aber ja.
Ja, da habe ich ja nochmal nachgeguckt, was denn der Guess so einem Rocky Horror Picture Show gegeben hat.
Du bist ja.
Wo stand und da ist er auf Zack. Bei Letterboxd bei 4,5.
Ja, ich hätte jetzt
aus Erinnerung. Sich jetzt natürlich die.
Aus Erinnerung hätte ich wahrscheinlich eine 10 gesagt. Passiert. Also ich hätte wahrscheinlich.
Krass, ja.
Wahrscheinlich hätte ich gesagt, ich habe dir bestimmt 5 Sterne gegeben. Aber 4,5.
Dann bist du jetzt prädestiniert, um den Vergleich zu Phantom of the Paradise herzustellen.
Ja, der Vergleich schmiert auf jeden Fall ab in jeglicher Hinsicht. Also wirklich in jeglicher Hinsicht, weil ich finde die Songs hier schwächer. Ich mochte die Story irgendwie nicht. Das ist alles sehr, sehr wirr. Das ist, hat so ein bisschen diesen Trash-Charakter, den ich bei der Rocky Horror Picture Show gar nicht so sehr sehe. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, dass ich mit der Rocky Horror Picture Show natürlich auch aufgewachsen bin und den 700 Mal gesehen habe und sehr, sehr jung war, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und hier ist jetzt eine Erstsichtung, war irgendwie kam mir der hier viel mehr wie Kostüm-Faschings-Fetisch-Party vor als Rocky Horror Picture Show selbst. Der ist für mich halt wirklich ein geiler, gute Laune-Film, den habe ich hier nicht gesehen. Und ich fand die Songs schwach, ich fand die Charaktere halt zu aufgesetzt. Diesen einen, wie hieß er? Der
Beef?
Der dann, der dann elektrisiert worden ist, hieß der Eve?
Ja, Beef.
Ach, Beef, ja genau, Beef. Stimmt. Ja, Beef, ja genau. Spoiler. Und,
ups.
Ja, den fand ich recht unterhaltsam. Der hat so ein bisschen rausgestochen, aber selbst Winslow, das Phantom selbst, fand ich halt seltsam. Obwohl ich interessant fand, dass die Hip-Hop-Szene halt nicht die Grills erfunden hat, sondern dass die schon viel früher gab. Da habe ich natürlich was gelernt. Aber ansonsten auch Paul Williams, so als dass man den auch so als naja, die Entwicklung halt zwischen Susie und Susie, sage ich schon hier, jetzt bin ich bei Suspiria. Na, die Rolle von Jessica Harper halt so
und Phoenix dann,
und ja. Ihm, das ist alles sehr seltsam.
Naja, aber ich finde, dahingehend muss man eh vieles kaufen. Aber das ist, finde ich, oder ging mir zumindest so beim Gucken, das ist halt eine Entscheidung, die du relativ früh für dich treffen musst. So, kaufe ich das oder fange ich hier an, Dinge zu hinterfragen? Weil für mich geht das Problem, also wenn du hier irgendwie was schwierig finden willst, schon damit los, dass es offenbar keine Urheberrechtsverletzungen gibt, die du ahnden könntest und da auch gesetzlich hinterher sein könntest, okay. Weißt du? So, weil dann hätte es das ganze Problem halt nicht. Also es gibt hier so ein paar Sachen, die halt behauptet werden, die du einfach kaufen musst. Aber ich finde, dadurch, dass das wie so eine Oper aufgezogen ist, ist mir das relativ schnell und leicht gelungen, weil das halt klar war, das ist jetzt eben hier so ein Musical-Märchen. Und deswegen habe ich mich dann an solchen Sachen nicht mehr gestört. Aber klar, es ist absurd. Also hier sämtliche Verbindungen unter den Figuren, finde ich. Da ist vieles einfach null glaubwürdig.
Und Swan ist ja der große Strippenzieher und der Verführer und derjenige, vor dem alle Respekt haben. Und jetzt vergleich dir mal Frank and Furter, Alter.
Ja,
der, der ein Scene-Stealer ist, der in dem Moment, wenn er auftaucht, einfach alle Blicke auf sich zieht bei der Rocky Horror Picture Show. Also alleine schon das ist eine komplett andere
Liga. Ich hatte ein ähnliches Dilemma wie du, weil ich mir ging es halt auch so, hab das jetzt zum ersten Mal gesehen und finde Rocky Horror Picture Show echt cool. Mhm. Und dachte mir dann auch, ja, mit dem bist du halt aufgewachsen, da hast du das in einem Zeitraum gesehen, wo du noch überhaupt nicht in der Lage warst, die Dinge in Frage zu stellen und hast das halt einfach so gekauft. Und ich glaube, hier muss man ähnlich rangehen. Aber bin auch da bei dir. Der ist so ziemlich in jedem Department schwächer. Mhm. Wobei ich nicht finde, dass es gar keine der Nummern hier irgendwie Potenzial hat. Ich finde, also gerade das Erste, was er dann bei der Audition am Klavier spielt, fand ich richtig gut.
Mhm. Mhm. Mega.
Also auch wie er das performt, ne? So, das, weil jetzt optisch natürlich nicht der Typ und so, aber der singt das Ding echt geil. Also da ist richtig was drin, finde ich.
Das stimmt.
Und deswegen
ist halt ADR, ne? Ist halt drüber gelegt, aber.
Ja. Aber so, also so ein paar von den Stücken hier fand ich echt cool. Man, ey, ist ja klar, es gibt's dann. Was so die Handlung, Kostüme und Figuren und so weiter, wie das alles aufgezogen ist, hat bei mir auch eher so ein, na, ich konnte mich halt drüber lustig machen. Mhm. Ja, weißt du, fand das ja, halt eher campy, lächerlich. Ja. Alter, das Ding, das spoilern wir ja auch nichts, aber er sitzt dann ja zum späteren Zeitpunkt wieder an einem Klavier und spielt und dann hat er so eine Apparatur und dann werden Filter drüber gelegt und so weiter, währenddessen quasi live bearbeitet, damit er sich wieder so anhört wie früher. Alter, wo ich auch dachte, so, okay, Roger Troutman wird blass vor Neid oder was? Was ist das jetzt bitte für ein Effekt? Passend dazu kackt meine Stimme ab.
Wo die übrigens im Interview beim Making-of gesagt haben, dass dieses Gerät George Lucas inspiriert hat für Darth Vader. Dass die der Meinung sind, dass er sich an Phantom of the Paradise orientiert hat, weil der hat ja.
Meinen
auch,
Sie?
Ja, meinten die tatsächlich, weil auch schwarz und ähnliches Design.
Wishful
und so.
Thinking.
Tatsächlich, ja, so. Ich dachte, okay.
Mhm. Ja, deswegen, ich finde. Also ich bin hier trotzdem gut durchgekommen. So, ich habe das mit durch diesen trashigen Faktor irgendwie konnte ich da mich amüsieren.
Also was ich tatsächlich nicht schlecht fand, ist die Grundprämisse. Weil es geht natürlich, wenn du es jetzt runterbrichst, geht es ja um dieses von wegen, ja, man klaut irgendwelche Teile von einem Künstler, der komplett unbekannt ist und macht einen anderen, der optisch viel mehr hermacht oder so ein Popsternchen halt groß. Mhm. Auf der anderen Seite, das gibt es ja heute noch so, weißt du?
Ja.
Und klaut von jemandem das Werk und benutzt es und derjenige will es irgendwie zurück und kommt gar nicht an diejenigen ran, um die überhaupt zu konfrontieren und so eine Sachen. Also das ist natürlich so dieses Ding, was man jetzt so in einem Filmbusiness und im Musikbusiness auch tausendmal schon gehört hat und kennt so. Also schon interessant, das Ganze dann als Musical aufzuziehen, so mit der Story. Aber es macht für mich den Film noch nicht gut.
Okay.
Die mussten ja...
Ja,
ich habe noch ein Funfact, weil dieses Swan-Song-Label, um das es hier geht, so heißt nämlich das Label von Swan, das mussten die rüber retuschieren in jedem Moment, weil nämlich Led Zeppelin sich auf den Schlips getreten fühlten.
Oh.
Weil ihre Produktionsfirma hieß nämlich so.
Mhm.
Die hieß nämlich auch, die ist nämlich auch Black Swan und da haben die gesagt, okay, alles klar, das wollen wir nicht.
Ach, Black Swan.
Nee, wie sind die Swan?
Swan-Song, meinst du?
Ja, Swan-Song, genau.
Swan.
Und da mussten die halt so ganz billig rüber retuschieren, halt dieses Vogellogo über das, überall, wo wo Swan Song drauf stand. Das waren einige Momente in dem Film. Da siehst du auch, dass das Bild da unruhig ist an diesen Momenten, weil es halt billig rüber retuschiert worden ist.
Hast du es nicht gesehen, Lee?
Hast du nicht gemerkt?
Doch, ja.
Schon.
Ja, okay. Also, ich musste den Film kurz unterbrechen an der einen Stelle, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich dachte, was ist das hier?
Ja, ich habe ihn auch in HD gesehen. Das hilft nicht, ja.
Nee, sticht raus, klar.
Das hatte ich auch neulich bei Basket Case so. Also das sind so Filme, da hilft es halt nicht, dass du die jetzt in HD in geilem Bild siehst, weil du siehst halt jede Schraube und jede Naht und hier jeden retuschierten Effekt. Das ist halt nicht geil. Naja.
Jo, ich bin bei Lee. Also vielleicht nochmal kurz vorweg gesagt, ich habe Rocky Horror Picture Show nie unreflektiert gesehen. Also ich habe den relativ spät gesehen und auch nur mit einer Draufsicht und so einem, okay, aha, das hat damals die Leute so begeistert. Okay, ich verstehe den Kult, verstehe. Mhm. Und genauso habe ich den jetzt natürlich dann auch gesehen. Und ich habe erstmal so vorweg gesagt, für Theater, Oper, Musical, Ballett sowieso gar nichts. Also für all das habe ich überhaupt nichts übrig. Mhm. Das kann ich alles nicht, gibt mir gar nichts. Also ich bin wirklich mit Kino gefangen.
Ganz kurz, und fällt Theater da auch mit rein?
Hat er gesagt, ja.
Ja.
Ach so. Mhm. Okay, also, okay, siehst du ja, weil ich finde Faust halt schon geil. Das hilft mir irgendwie halt auch bei der Geschichte.
Gelesen habe ich super gern, aber dann gespielt hat es mir nicht viel gegeben, weil ich, also, das ist mal mehr, mal weniger, aber vor allem dieses Spielen für die letzte Reihe macht mich wahnsinnig. Also,
okay, ja.
Das ist, ich verstehe, warum es gemacht wird, aber ich habe es dann lieber, in Anführungszeichen, authentischer im Kino als im Theater. Und das, also, ich habe es schon so oft versucht, aber ich krieg's nicht raus. Mich turnt das sofort ab.
Verstehe ich voll gut.
That being said, so war ich total schnell auf dem Trichter, so wie Lee. Okay, das ist hier Rock Opera, es ist überdreht, es sind überzeichnete Charaktere, es ist ja alles ein bisschen extravaganter, alles ein bisschen crazier. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und kann den Kult gut verstehen und hatte auch, wie du, einfach eine gute Zeit. So. Ist jetzt für mich kein großartiger Film. Ich mochte, dass der halt so hart Panne war. Eben die Figur von Beef. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Die war super.
Ja, der war noch am unterhaltsamsten.
Und ich finde auch, dass es wirklich ein paar Stücke gibt, die ich gut fand. Nichts, was ich jetzt noch mal irgendwie bei Spotify hören würde, aber was mich schon gut durch den Film getragen hat. Und man merkt natürlich, dass es ein Produkt der Zeit ist. Noch mal viel mehr als Rocky Horror Picture Show. Ich finde, der ist noch zeitloser. Aber ich hatte eine gute Zeit, also ich fand es jetzt nicht verkehrt.
Ja, vielleicht sind das jetzt meine DJ-Gene, aber von dem Musical, wo ich halt wirklich Spaß habe beim Gucken, da war die schon, dass ich mir danach noch die Songs irgendwie reinziehen will oder dass ich die auf Spotify hören will und dass ich die immer noch im Ohr habe und dass ich mir da eine CD hole oder das Album. So war das damals bei den ganzen, die mir gefallen haben. Und
ist Typfrage wahrscheinlich, ne?
Vielleicht, ja.
Ich habe das sehr, sehr selten. Bei Barbie hatte ich das. Den Barbie-Soundtrack höre ich jetzt rauf und runter.
Das ist ja abgefahren. Weil
der aber sonst habe ich das selten.
Im Ernst? Ausgerechnet den,
ausgerechnet
ja?
Ausgerechnet der, ja.
Ach, ihr habt doch keine Ahnung.
Jetzt.
Ja gut, bei Popmusik bin ich eh so ein bisschen raus.
Jan hat seine Liebe für Nicki Minaj entdeckt, okay, verstehe.
Ja, ich
die macht da gar nicht mit, du Eimer.
Was?
Aber es sind doch so die...
Nicki Minaj?
Ist doch auf dem Soundtrack. Bei den
Songs ist doch dabei, oder?
Klar. Die hat diesen Nicki Minaj featuring Aqua, das ist der Abspannsong.
Ja.
Das ist doch nicht Nicki Minaj.
Natürlich.
Ist sie.
Quatsch. Okay. Ich verstehe das jetzt sofort.
Hast du vielleicht von so einem Animations-Barbie-Film einfach den Soundtrack geholt und hörst den aus Versehen die ganze Zeit?
Barbie und der Nussknacker.
Ja,
genau. Mega Soundtrack.
Genau. Mega Soundtrack, okay.
Na, gerade Mark Ronson ist doch irgendwie geiler, wenn er richtig Hip-Hop produziert, als
ja, klar, ist diese
Pop-Grütze.
Aber siehst du, manchen Leuten tut das Exil nicht gut, Lee.
Na,
verstehst
ja.
du, ja? Die sind dann
ja, die sind komplett
sind die irgendwo Studio. Verschneit in den Bergen und so weiter und erzählen halt wirres Zeug und holen sich halt den Barbie-Soundtrack.
Das ist ja wirklich Nicki Minaj.
Ach nee. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht?
Du dachtest, ja, du dachtest tatsächlich, dass das alles Bob Dylan ist und so, den du da hörst und
schön
Soundtrack.
So ein,
und
schön so ein Drillbeat drunterlegen und schon ist geil. Nee, ballert.
Oh ja. Also ballert ist das Letzte, was ich benutzen würde
bei dem Soundtrack. Oh, der Witz, ey, wie geil. I'm a Barbie girl. Geil, ey. Ballert.
Nicht schlecht.
So, back to Phantom of the Paradise. Ja. Ich hatte Spaß.
Ja.
Okay, mehr als ich fand es eher langweilig.
Mehr als Guess.
Also ich habe mir dann auch vorgestellt, dass ich, bei mir war es umgekehrt, ich hätte den gerne als Bühnenversion gesehen. So mit Publikum, die mitmachen und ein bisschen Zwischenszenenapplaus und so, weißt du, und dann mal die Songs live performt, irgendwie bei so einer, an so einem spaßigen Abend. Das hätte mir besser gefallen als die filmische Version. Bei der filmischen Version schwappte der Funke irgendwie nicht so über bei mir.
Ja, schade.
Das wäre mein Fazit.
Okay, soll ich mal Punkte bringen?
Ja, ich würde noch eine Sache erwähnen, weil ich natürlich mit meinem, von wegen dem Nachspann Tribut zollen und so, bin dann direkt auf der Couch gestanden, so wie Leonardo DiCaprio, und habe mit meinem Zeigefinger so Richtung Fernseher gezeigt. Weil
auf der Couch direkt?
Auf der Couch direkt, genau. So, also Mischung aus Tom Cruise und Leonardo DiCaprio, weißt du?
Ja, okay, verstehe.
Denn da stand bei Kostümabteilung Sissy Spacek.
Ach was.
Und ich okay, Sissy Spacek kann eine sein, die genauso heißt, wie du ja auch manchmal denkst. So, hab natürlich bei IMDb geguckt und Sissy Spacek war in der Kostümabteilung.
Ach, wie cool.
Da habe ich recherchiert.
Abgefahren.
Die half ihrem damaligen Boyfriend aus für den Film. Der war nämlich Produktionsdesigner.
Ach.
Bei Phantom of the Paradise. Und weil ich wusste, 1974, die hat vorher Badlands gedreht und so, weißt du. Ja. War schon als, hatte weibliche Hauptrolle bei dem Film so und hat schon definitiv vor der Kamera gestanden. Aber was interessant ist, Brian De Palma hat ja Sissy Spacek in Carrie besetzt danach. Das heißt, die hatten immer irgendwie Kontakt in den Filmen. Die war hier Kostümdesignerin, weißt du, und war dann bei Carrie einfach mal die Hauptrolle. Schon ein paar Jahre später. Also schon eine geile Connection. Das heißt, es war auch keiner, die nur im Schauspieldepartement gearbeitet hat. Da habe ich wieder was gelernt.
Ja, geil, alle.
Ja.
Wie aufmerksam du auch Credits guckst.
Ja, tatsächlich. Ich,
vor allem bei einem Film, der jetzt dich nicht so abgeholt hat. Das ist faszinierend.
Naja, das stimmt. Ich habe mir auch, wir hatten so eine Horror-Episode mit vielen Filmen aus dem Bereich und jetzt, um nochmal Basket Case zu zitieren, der war punktemäßig in einer ähnlichen Area, dann haben wir mal 2 Stunden Bonusmaterial angeguckt. Das Making-of geht 1,5 Stunden und so, weißt du, über diesen Händler, über den Filmemacher und wie der Film entstanden ist und so. Die Filme an sich fand ich nicht so geil.
Nee, aber sonst ist alles okay, Guess. Also bist du gut beschäftigt.
Zumindest feiere ich nicht den Barbie-Soundtrack. Insofern.
Touché.
Ja. Können wir uns gerne die Hand reichen.
Noch ist er nicht bei Nicki
Minaj. Hast du jetzt Lee gerade einen Hinweis gegeben?
Nee.
Mit dem Basket Case.
Du, Hinweise wären jetzt eh egal, weil wir haben ja schon geraten.
Wir haben schon geraten. Insofern, da ändert sich nichts daran. Das ist korrekt. Aber,
guck mal, wie ich mit meinem kleinen Spatzenhirn das einfach nicht hinkriege.
Kein Problem.
Geil.
Aber du hast recht. Du kannst jetzt mal gerne die anderen Punkte vorlesen, bevor wir unsere auflösen.
Gerne, denn da wird es wahrscheinlich ganz anders aussehen als zumindest bei euch beiden oder bei Guess vielmehr. Also ich habe es vorhin schon gesagt, glaube ich 4,0 bei Letterboxd, genauso wie Rocky Horror Picture Show übrigens, Side Fact.
Krass,
okay.
Rotten Tomatoes 81% und 7,2 von den Critics, 84% und 4,1 von der Audience und IMDb 7,3.
Das ist schon sehr ordentlich. Ja, Metascore aus von 67.
Mhm.
Ordentliche Zahlen.
Alles ganz gut.
Ich habe ehrlich gesagt ein ganz gutes Gefühl bei meinen Tipps in eure Richtung. Ich glaube, ich war nicht ganz verkehrt. Aber lösen wir auf.
Aber wir offenbar schon.
Ich bin bei einer 5.
Ja, ich denke auch.
Von euch hat auf jeden Fall keiner getroffen. Also ich fand ihn sehr durchschnittlich.
Mhm. Ich bin bei 6,5.
6,5 von Lee.
Ich bin auch bei 6,5.
Na dann. Ein romantisches Klingeln.
Ja, und das, damit ist die Runde für Guess natürlich recht glimpflich ausgegangen.
Ja, was habe ich nochmal getippt bei Jan?
6,5.
Ach, bei Jan habe ich getroffen und bei dir irgendwie halben Punkt.
Ein Punkt daneben.
Ein Punkt.
Okay. Ja.
Das geht ja noch.
Naja, du warst ja natürlich der Faktor, der jetzt hier ein bisschen was entschieden hat. Ja.
Da muss man mal, ich kann ja Attenbaum das ein oder andere Mal wirklich zum Vorwurf machen, was der da für einen Schrott reinwirft. Aber diesmal hat er den tatsächlich als Auftragsfilm aufgegeben, bevor er den selbst gesichtet hat. Mhm. Und hat sich die Blu-ray gekauft und hat dann vor der Sichtung gesagt, komm, ich gucke den jetzt mit den Banausen zusammen als Erstsichtung. Hat den als Auftragsfilm aufgegeben, hat ihn selber nur mit 2 Sternen gelockt und hat auch einen Text geschrieben, dass der jetzt den nicht so prall fand. Insofern war es diesmal kein bewusstes Mobben, sondern der wusste selbst nicht, was ihn erwartet.
Das ist ja nett. Okay.
Schönen Gruß.
Immerhin.
Ja, diesmal kein Vorsatz.
Ja, aber so die 5-Sterne-Bewertungen, die es dann irgendwie auf Letterboxd wirklich zuhauf gibt von dem Film, die kann ich halt auch nicht so richtig nachvollziehen.
Also höchstens, wenn man wirklich mit ihm aufgewachsen ist. Wenn es jetzt wirklich da noch mit reinfließt.
Ja, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, weil also gerade auf Letterboxd hast du ja nur wirklich deutlich jüngere Leute, tendenziell.
Das ja. Ich glaube, also das wird gleich bei unserem anderen Hauptfilm nochmal Thema sein, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Letterboxd, sobald es so ein bisschen extravagant wird und so ein bisschen out of the box, einfach was die Charaktere und deren Gender-Zuschreibung und so angeht, dann sind die immer sofort irgendwie bei ganz hohen Wertungen. Mhm. Das haben wir ja schon oft gehabt. Ich glaube, das spielt da auch echt mit rein. Wobei ich dann aber nicht den Unterschied zwischen Rocky Horror Picture Show und dem jetzt, den es effektiv nicht gibt, nicht verstehe, weil der Rocky Horror Picture Show ist also schon der bessere Film. Mhm. Keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Aber über Letterboxd.
Ja, zumal unser zweiter Film müsste da ja eigentlich auch reinfallen. Dann.
Das meine ich gerade, ja.
Nach den Kriterien, ja, strange.
Der wäre aber, ja, kommen wir später zu.
Ja.
Gut.
Jetzt. Aber apropos, wo wir schon dabei sind und ich schon wieder über Letterboxd rede, bring ich doch mal meinen Film, was?
Leite über.
Mach ich. Letterboxd Top 250 ist, finde ich, so ein Universum für sich. Also ich habe ja mal gesehen, dass, ich weiß nicht, ob ihr beide habt das mal gemacht, ne? Alle Top 250 einfach in die Watchlist geknallt und dann da gelassen.
Ich nicht.
Gestern auf jeden Fall. Okay, dann war es bei Lean nicht, aber es sind sehr, sehr viele, da gibt es irgendwie eine andere Überschneidung, aber sehr viele davon sind auch in der Watchlist. Und habe ich mir dann einfach mal die aufgemacht und habe gedacht, okay, schaust jetzt mal einen Film, der irgendwie da auf der Top 3 ist, von dem du noch nie was gehört hast. So, das meistens ist es ja sehr ergiebig, da reinzugehen. Mhm. Und da war das A Dog's Will. Habt ihr davon schon mal was gehört?
Nee. Glaube nicht. Mhm.
Ja, aus gutem Grund. Der ist nämlich voll scheiße. Und der war da, also was heißt voll scheiße, aber der ist schon hart durchschnittlich. Das ist halt so ein Slapstick-Ding aus Brasilien. So ein Kultfilm in Brasilien. Und der wurde dann da halt knallhart, ich weiß nicht, wahrscheinlich von irgendwelchen Bots oder was auch immer, hochgepusht und der war da wirklich monatelang. Also ich dachte, das ist halt auch irgendwann dann fundiert. Das ist halt, ne, wir kennen es ja, Hoffi rantet immer gerne über die neuen Spider-Man-Filme, die animierten, die dann sich auch immer da festzecken. Aber der war da auch echt lange und ich dachte, das hat irgendwas zu bedeuten. Und guckte und denke mir so, hä, warum zur Hölle ist der da? Mhm. Und habe jetzt nochmal nachgeguckt und der ist jetzt richtig weit runtergerutscht. Also der ist jetzt noch bei 3,9 und da scheint es irgendwie jetzt nochmal so einen Backslash gegeben zu haben von Leuten, die nochmal dagegen gevotet haben, damit der nicht mehr in dieser Liste ist. Also ich finde, dass diese Top 250 so eine ganz, ganz weirder Ort ist.
Ja, und 3,9 ist ja immer noch nicht schlecht.
Ja, aber das reicht halt noch nicht ansatzweise für die Top 250. Cool. Ne? Mhm. Und das ist auch so, du siehst dann, dass der unendlich viele 5-Sterne-Bewertungen hat und dann die anderen siehst du gar nicht, aber die haben dann anscheinend so einen Einfluss, dass er dann weiter runter genug gekommen ist. Also das ist ganz, manchmal ist die Letterboxd Top 250 echt ein bisschen fishy. Also das sei dazu gesagt. So, und aber ein Film, der da schon ganz lange drin ist und von dem ich mir auch ziemlich sicher war, dass er was taugt, den habe ich jetzt mitgebracht.
Naja.
Und das ist, ich bin zu dem gekommen, weil jetzt gerade Netflix hat uns ja alle Stöcker in die Speichen geworfen und wir haben uns alle gemault und können das alle nicht mehr, wenn wir nicht klug genug sind, nutzen. Ich bin nicht klug genug und Netflix hat mich rausgekegelt bei meinem gesharten Account. Und dann habe ich stattdessen mir jetzt Mubi, den Mubi-Channel geholt. Und da ist mir Abash Kiarostami untergekommen. Und von dem habt ihr jeweils schon mindestens einen Film gesehen. Und an beide erinnere ich mich auch noch, dass ihr sie besprochen habt. Lee hat nämlich Close-Up gesehen und sehr gefeiert von ihm.
Mhm.
Und
ich weiß nicht,
Guess hat
gerade nicht, aber macht ja nichts.
Iranischer Film, Dialog, Situation,
War wahrscheinlich auf dem Poster, oder?
Geografiemäßig.
Könnte auf dem Poster gewesen sein, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, welcher Film das
selber
ist.
Nachgucken.
Ja, der war, glaube ich, auf dem Poster. Okay. Ja. Schau nochmal nach. Ja. Und Guess hat vor nicht allzu langer Zeit Der Geschmack der Kirsche mitgebracht.
Ach, der ist von ihm.
Und okay. Für sehr mittelmäßig befunden. Mhm. Deswegen fand ich es auch sehr spannend, mal zu schauen, jetzt einer mag ihn sehr gern, du hattest da 9 Punkte, glaube ich, gegeben für Close-Up und Guess irgendwie 5 oder so für Geschmack der Kirsche.
Ach ja. Ja, das genau. War dieses Doku-ähnliche Ding. Ja.
Jetzt weiß ich, welcher Fan das ist. Auf dem Fahrrad hier.
Der Motorrad.
Genau, jetzt klingt es.
Genau, und das ist derselbe Typ. Und ich habe jetzt den ersten Film mitgebracht, der ihn sozusagen bekannt gemacht hat in der Welt.
Cool. Ah, ja.
Und das ist Where is the Friend's House oder Wo ist das Haus meines Freundes?
Okay.
Warte.
Habe ich auch schon mal gehört. Aber hattest du den nicht schon?
Nee, gestern? Dave hatte den. Ich bin mir sehr sicher, dass das der Film ist, den Dave mal hier rezensiert hat in der Support-Episode.
Also irgendwie kommt mir das auch gerade bekannt vor.
Ich guck mal in die Tabelle. Du hast nicht die Tabelle abgeglichen?
Doch, eigentlich schon. Beide, ne?
Das kommt mir sehr
bekannt. Ja. Also entweder, ich dachte jetzt, du hättest darüber gesprochen, aber dann war das Dave, okay.
Wie heißt er auf Englisch?
Where is the Friend's House?
Muss ja reichen, wenn du nach Friend suchst.
Ja, sonst reiche ich den einfach nach. Ich habe doch nachgeguckt.
Ja gut, aber das ist ja jetzt eigentlich auch fast egal, weil du hast ja jetzt wahrscheinlich keine Alternative in petto.
Nicht wirklich, nee.
Siehst du?
Ja doch, ich hätte, ja. Aber dann, ja. Und Guess?
Also bei Haus finde ich hier 50 Einträge.
Und bei Friend? Where's the Friend's Home? Hast du eingetragen?
Habe ich den falsch geschrieben?
Mhm.
Ja, nee, das ist das Ding. So ist der auch bei, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch nicht gefunden. So heißt der bei Rotten Tomatoes. Das ist aber das ist der falsche Titel. Der heißt Where's the Friend's House?
Ach okay. So. Ja, aber so, wir haben
deswegen habe ich den auch nicht gefunden, okay. Weil ich Home gesucht habe.
Ja,
den hatte Classic Dave ja schon mal.
Ja, Supporter Episode 9.
Ja, aber wenn du willst, rede trotzdem über den oder halt bring, also wie du magst.
Okay, dann mache ich eine Alternative. Ich freestyle jetzt, okay?
Wie du willst. Also ich meine, das war eine sehr frühe Supporter-Episode. Ich kann mir vorstellen...
Dave ist nicht so gut im Rezensieren. Insofern kannst du das vielleicht nochmal korrigieren.
Nein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt uns niemand übel nimmt, wenn wir hier mal so einen Film doppelt bringen.
Es würde natürlich die Exklusivität aus den Supporter-Episoden rausnehmen, ja, wo bestimmte Filme dann, wo Leute uns supporten, um jetzt diese Rezension von diesem Film zu hören. Nein, wie du magst, wirklich. Also wir sind da offen. Aber Lee hat auch schon mal einen Film bringen wollen, den wir schon in der Tabelle hatten. Das hat den auch umgeschwenkt. Also, Lee hat dieses Freestyle.
Ich schwenk mal um.
Schwenk mal um.
Ja, das wird jetzt sehr hart gefreestylt, aber das wird klappen.
Das sind die besten Rezensionen. Aber ja. Da kannst du vielleicht auch erstmal noch Punkte nachreichen für den Film, den Dave hier rezensiert hat.
Das kannst du gerne machen.
Kann ich gerne machen. 8,5 von mir. Kann ich ja mal kurz begründen, ja, für die es gehört haben. Sehr spannender Film, weil es einen kleinen Jungen begleitet, der in einem Dorf in Iran lebt und man nicht so richtig weiß, wann es spielt, ist aber auch nicht so wichtig. Es ist halt so sehr ab vom Schuss und sehr, sehr ursprünglich noch, sage ich mal. Und der Film zeigt uns halt richtig schön, zum einen, was für eine Welt der Junge aufgewachsen ist, aber zum anderen auch so ein bisschen wie in Sie küssten und sie schlugen ihn, wie so ein Kind verloren ist in einer Welt voller Erwachsenen, in der er sich überhaupt nicht zurechtfindet, wo ihn aber auch niemand an die Hand nimmt und wo er einfach keinen Platz findet und nicht weiß, wohin mit sich. Also ein sehr, sehr cooler Film, sehr intim, natürlich auch ein bisschen arzi-fazi, aber
schon deine Baustelle.
Toller Film. Toller Film.
Ja, Dave hat ihm auch 8 Punkte gegeben. Insofern seid ihr da in einer ähnlichen Area.
Mhm.
Und ich habe ihn jetzt korrigiert. Ich habe jetzt Haus draus gemacht. Also insofern, wenn jetzt der Nächste den rezensieren will, dann ist die Tabelle gefeit. Dann sind wir gespannt auf deinen Freestyle.
So, dann kommt jetzt mein Freestyle. Das könnte schnell gehen. ich habe eine, und jetzt werde ich ja mal hier mir wieder richtig krass meine Prinzipien hintergehen. Jetzt
kommt der brasilianische Film.
Und eine Doku bewerten, denn ich bin mir sehr sicher, dass ihr die noch nicht hattet. Wer mir bei Letterboxd folgt, das wird auch Guest betreffen, wird wahrscheinlich die Rezension gesehen haben, vielleicht nicht gelesen, aber gesehen, dass ich was geschrieben habe. Den Film habe ich neulich mit meiner Freundin gesehen und er heißt Die Unbeugsamen von 2021 von Thorsten Körner. Der ist gerade in der ZDF-Mediathek zu sehen und genau da haben wir ihn uns auch angeschaut. Ein sehr interessanter Film. Es geht darum, dass wir verschiedene Frauen begleiten, also dokumentarisch, es sind einfach Aufnahmen von früher, die als erste Frauen in Deutschland Politik gemacht haben. Also es geht noch um die Bonner Republik, es geht um die ja, 60er, ja, 50er, ja, 50er geht schon los, dann aber vor allem 60er, 70er, 80er Jahre, in denen zum ersten Mal Frauen in der Politik Fuß gefasst haben und sich zum ersten Mal Gehör verschafft haben in Bonn, in der, ja, im Bundestag sozusagen. Und das Spannende an der Doku ist, dass es die ganze Zeit aus der Sicht dieser Frauen von damals, die werden nochmal als Talking Heads eingeladen, sitzen dann da und erzählen so ein bisschen und erzählen auch, wie sie es damals erlebt haben und welche anderen Frauen sie wahrgenommen haben und wer für sie ein Vorbild war, wen sie damals schon sozusagen oder wie so die ersten Verhaltensmustern waren, die sich Frauen in der Zeit draufschaffen mussten und irgendwie in diesem Tollhaus klarzukommen. Und das ist super spannend, wie man beobachtet, dass in den 40er, 50er Jahren die Frau so auftritt im Sinne von, ja, ich habe noch meine Familie zu Hause, ich muss noch irgendwie den Haushalt schmeißen, aber ich kann es trotzdem schaffen, hier noch Politik zu machen. Und nicht, ich bin nicht aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin, gut oder so, sondern ich bin aufgrund dessen gut, weil ich genauso gut bin wie die Männer. Mhm. So, das ist so das erste Narrativ, dass sozusagen die WählerInnen beschwichtigt werden, indem die Frau sagt, ich kann das genauso gut wie die Männer. Und das war dann so in den 40er, 50er Jahren, das waren natürlich die allerersten. Mhm. Viele Frauen aus dem eher konservativen Lager dabei, also vor allem viel aus der CDU, ein bisschen aus der FDP und dann noch nachher ein bisschen, also wird es immer linker, dann SPD und Grüne so zum Schluss. Und am Anfang ist es eben dieses sich noch sehr anbiedern und so ein bisschen auch die Gepflogenheiten annehmen und so die WählerInnen beschwichtigen, dass sie das schon noch schaffen. Und dann gibt es so einen kleinen Turn in den 60ern, 70ern, 80, ja, 60ern, 70ern, wenn die Frauen dann so langsam sagen, ja, aber ich möchte hier nicht mehr, ich möchte Frau Ministerin genannt werden und nicht Frau Minister. Ich möchte, dass schon das richtige, der richtige Begriff benutzt wird. Ich bin hier jetzt nicht ein Substitut für einen Mann, sondern ich bin eine eigene Person und ich habe eine eigene Identität und ich bringe auch mit meiner Figur ganz andere Sachen in die Politik. Und das, darauf müsst ihr jetzt mal klarkommen, dass jetzt hier sozusagen langsam sich eine Änderung einschleift. Ne? So in den 40ern, 50ern war es noch, es wird sich nichts ändern, keine Sorge, wir sind genauso gut wie die Männer. Und dann so gerade auch natürlich Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre wendete sich das Blatt und es wurde so ein bisschen mehr ein, kommt klar, dass jetzt langsam die Frauen übernehmen. Mhm. Und dann war für mich absoluter Schlüsselpunkt in dieser Doku eine Rede von einer gewissen Frau Waltraud Schoppe. Die ist für die Grünen in den Bundestag gekommen und hat dann ihre allererste Rede gehalten. Und leider findet man jetzt keinen YouTube-Schnipsel davon. Ich habe nachgeguckt, gibt es leider nicht. Man muss schon diese Doku dafür gucken und meinetwegen, es gibt dahin, keine Ahnung, Frau mit langen roten Haaren. Und die steht dann da vorne und haut einen raus. Es ist so krass. Die stößt da allen Männern so heftig vor den Kopf, redet davon, dass sie, dass Männer, also da geht es dann darum, dass jetzt Männer es sich so unendlich komfortabel gemacht haben in ihrer Rolle, dass sie es aus einer oder wie sage ich das, dass sie sich so sicher in ihrer Rolle fühlen, dass sie es nicht ertragen könnten, wenn eine Frau mehr Macht hat als sie. Und sie haut da so ein paar Dinge raus und geht dann auch über Sexualität und auch über Sex und darüber, dass zum Beispiel Dinge wie, ihr denkt die ganze Zeit, dass Frauen nur Objekt im Sex sind, aber wir haben auch unsere Bedürfnisse. Und all diese Dinge verpackt sie so in einer Rede. Und das ist, also die könnte heute, 40 Jahre später, so im Bundestag kommen und die hat damals so heftig krass Mut bewiesen, das so zu bringen. Und das war so, das ist in der Doku und das war wohl auch im Deutschen Bundestag so ein bisschen der Kipppunkt, sodass dann die Frauen angefangen haben, auch gegen die Männer zu sticheln. Und man merkt dann noch so, bei ihr war es dann halt so richtig krass, so, wenn sie hat die Rede gehalten und dann kommen aus den Reihen der Männer erstmal natürlich schallendes Gelächter, alle beömmeln sich, klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, ja, als wenn, als wenn, als wenn. Sie wird auch noch beleidigt, es wird ihr gesagt, ja, mit dir will eh keiner schlafen, wie willst du hier irgendwie Politik machen oder so, also es geht so direkt auf die persönliche Ebene und sie nimmt das dann auf und sagt, ja, man merkt schon an eurem Verhalten, ihr habt irgendwie gar kein Rückgrat, ihr könnt hier überhaupt nichts, ihr könnt euch gar nicht gegen Frauen zur Wehr setzen, wie wollt ihr so Politik machen? Und das ist, also ist wirklich, ich habe dir mit meiner Freundin, wie gesagt, geguckt, wir haben hier wirklich schreiend auf dem Sofa gestanden und haben uns einfach so heftig gefreut, dass diese Frau zu der Zeit wirklich so einen Schneid hatte, das abzuziehen. Einfach geil. Und das ist dann so ein bisschen der Kipppunkt. Und wenn dann auch die Grünen sozusagen immer mehr so die Parität einführen, dann ist da einmal dieser Führungsstab der Grünen, wo 6 Frauen an der Spitze stehen, worauf die Männer nicht klarkommen. Es gibt Petra Kaya, heißt sie, glaube ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Eine Frau, die dann aber auch in den Bundestag kommt, auch für die Grünen, mit, also eine richtig krasse Persönlichkeit und auch viel später als Waltraud Schoppe. Und die dann, die ist, ich glaube, direkt Professorin, glaube ich, auch und eine gestandene Frau in der Wirtschaft, aber die ist dann im Bundestag, hält ihre erste Rede, kommt wieder raus und sagt, ich gehe hier dran kaputt, ich werde hier einfach nicht überleben. Das macht mich einfach zu sehr fertig. Also so wie dann auch immer noch Persönlichkeiten da reinkommen. Und diese Doku behandelt halt natürlich dann mit der Endnote mit Angela Merkel, wie sozusagen das Ganze dann das Ende findet und wie sozusagen die Parität bekämpft werden soll. Aber auch immer noch auf der Note, jetzt gerade sind so wenige Frauen im Bundestag wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Es sind nur 31%, die Gehälter sind immer noch um 21% niedriger und so weiter und so fort. Also dass sozusagen auch so ein Weckruf gleichzeitig ist, für die Frauen aufzustehen und für sich einzustehen und diese feministische Wandlung des Bundestages weiterhin dann, oder generell der Politik weiter voranzutreiben. Das war jetzt sehr lang, ich weiß, sorry. Weckt das euer Interesse erstmal?
Ja, ich hatte eh Bock. Also,
du hast das auch gehört.
Ja, ich habe das mitbekommen, dass die gibt und wollte mir die auch angucken, ja.
Ich habe, die hat auch einen kleinen Kino-Release. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich damals auch gehört, dass diese Doku kurz im Kino lief und habe darüber gelesen, dass das so die frühen weiblichen Politikerinnen beleuchtet hier in Deutschland und wie die ihrer Zeit teilweise voraus waren.
Und direkt danach habt ihr dann wieder den Barbie-Soundtrack angeschmissen. Klingt zumindest so.
Ja, ist auch Female Empowerment. Ist doch super.
Ja, eben.
Passt.
Geil.
Ja, Barbie haben wir auch zusammen gesehen, natürlich. Mhm. So wie Oppenheimer. Geil, gucken wir alles zusammen.
Mhm. Habt ihr das auch genau, in einem Hand durchgezogen? Nee,
wir haben nicht den Barbenheimer gemacht.
Habt ihr nicht gemacht.
Das haben wir uns nicht gegeben. Nee. Also 3 Stunden Oppenheimer war schon genug für uns beide. Genau, ich habe nochmal nachgeguckt, die Frau heißt Petra Kelly, die da so ein bisschen dran zerbrochen ist. Aber es ist wirklich, also für alle, die sich mit deutscher Politik beschäftigen, wir hatten es ja eben noch im Vorgespräch mit den ganzen Podcasts, die ich höre. Und auch wenn ihr euch nicht mit Politik beschäftigt, so, das ist einfach eine interessant gemachte Doku. Die reißt keine Bäume aus, keine Frage. Das ist jetzt kein Act of Killing, wo es einen besonderen Kniff gibt oder so. Die erzählt komplett chronologisch mit diesen Talking Heads und mit eben Archivaufnahmen die Geschichte. Und das ist jetzt keine große Revolution, aber wirklich kleine Häppchen, super aufbereitet. Super charmante Frauen einfach. Also die sind dann jetzt irgendwie in den 70ern und 80ern und einfach herzallerliebst, wirklich. Und trotzdem einfach merkst du, dass die so richtig Power haben. Es ist einfach, also es ist sehr, sehr schön, sehr coole Doku.
Klingt interessant.
Sehr viel Spaß gemacht.
Und Applaus hier für den Freestyle, ja.
Ja, danke, danke.
Man hat dir nichts
angemerkt. Lohnt sich gar nicht. Das mit den Notizen, ich lasse es einfach sein.
Siehst du, geht auch so. Sowas in der Schule nehme ich bei mir. Ach, muss keine Hausaufgaben machen, geht auch so. Und dann auf Dauer aber keine gute Idee.
Genau. Der geht 99 Minuten. Das heißt, es ist auch echt gut machbar. Und wie gesagt, die Unbeugsamen bei ZDF in der Mediathek findet ihr sehr leicht. Wenn nicht, folgt einfach Jan Wassada auf Letterboxd. Der hatte da ein Review geschrieben und könnt ihr dann draufklicken.
Ja, ich habe es bewusst nicht gesehen bei dir auf jeden Fall. Vielleicht irgendwann mal im Vorbeiziehen. Aber deswegen habe ich keine Ahnung, wie du den bewertet hast und was du da in dem Text zugeschrieben hast.
Ja, wie gesagt, es gibt ja bei mir eigentlich gar keine Bewertung für für Dokus, aber ich mache für euch beiden natürlich mal.
Das heißt, die steht ja noch nicht mal bei Letterboxd mit einer Sternebewertung, sondern...
Genau, da hast du nur ein Herz dabei.
Ja, dann.
Du hast keinen Vorteil gegenüber Lee jetzt. Nee. Sonst hätte ich den auch nicht genommen.
Soll er noch die Letterbox, soll er den Text noch vorlesen als Fazit? Nee.
Wenn du willst.
Den Text?
Wie du magst.
Nein, was?
Ich? Na, du machst doch gerade Werbung für deine Letterbox-Seite, da kannst du auch den Text.
Nein, das war nur ein Scherz. Nein, folg mir bitte nicht.
Ach so, folg mir bitte nicht. Er hat gerade seinen Namen gesagt und wie er heißt bei Letterbox, aber folgt ihm nicht. Jetzt aber alles.
Folgt lieber den Banausen.
Ja, ja, uns genau. Lee, der hier sehr
halbherzig ist. Ich bin gerade noch fieberhaft dabei, die Punkte rauszusuchen. Bei Rotten Tomatoes scheint er nicht zu sein.
Okay.
Das kann gut sein.
Aber bei Letterboxd hat er eine 3,6. Mhm. Und bei IMDb eine 7,3.
Okay. Wer muss hier anfangen?
Ich. Ich sag 8.
Ich sag 8,5.
Mhm. Ich, 8.
Ja, 8.
8.
Okay.
Also ja, also nichts gegen dich, Guess, aber es ist halt so.
Aber schon.
Das ist schon, also 8 ist schon sehr viel für eine Doku, die nicht viel Besonderes macht. Ja, also
bei 8 Punkten stehe ich noch nicht auf der Couch und schreie. Juhe.
Ja, aber das war auch weniger für den Film und mehr für die Frau.
Ja gut, okay. Für welche jetzt? Für die auf der Couch saß oder für die im Fernsehen zu sehen war?
Nee, schon für Waltraud Schoppe.
Für Waltraud Schoppe.
Die saß nicht auf der Couch. Okay. Nein, meine Freundin ist nicht Waltraud Schoppe. Wäre cool, aber 81 ist dann doch ein bisschen weit weg.
Aha, Sexist?
Nein.
Also wenn irritierte Blick, ey, geil.
Wieso, wenn sie einen guten Charakter hat, kann man auch mit einem 81-Jährigen zusammen sein. Ich habe, das ist halt,
weiß nicht. Ja, das ist halt dann mit der Zukunftsplanung ein bisschen überschaubarer, ne?
Ja, Kinder sollte man dann nicht mehr planen, aber... Vielleicht hat man noch eine coole Zeit.
Ja, nee, generell, die Zukunftsplanung ist dann auch
fragwürdig. Sollte man vielleicht von Woche zu Woche planen, meinst du?
Ich wollte gerade sagen, planst dann halt immer nur die nächsten 3 Tage, gucken, was passiert.
Das war die Unbeugsamen von 2021. Nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Sehr schön.
Okay.
Na dann kommen wir schon zum nächsten gemeinsam.
Ja. Mhm. Wieder lustiges Raten.
Mhm. Mommy Dearest.
Wieder schwer, ne?
Meine liebe Rabenmutter.
Ja.
Und
ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ihr miese, petrige Menschen seid. Ich setze jetzt niedriger an.
Mhm. Okay. Ich fange an. So, dann fangen wir mal mit Lee an. 6.
Mhm.
Und Jan 7. Nee. 6,5. Der hat vorhin noch einen Satz gesagt, den ich mir merken wollte.
Okay.
Okay. Ich sag, Jan ist bei 6. Und Guess ist...
Ach, bei mir auch.
Ja, ich sag 5.
Das ist so schwer wieder mal. Ja. Vor allem jetzt, bevor wir es besprechen, das ist echt assi, weil ich wirklich sehr gerne wissen will.
Hoffi liebt es, weil Anarchie und so.
Ja, Hoffi hat aber auch einfach einen Schaden.
Hurensöhnige Müllfilme.
Nochmal fürs Protokoll.
Also gehört, ja.
Ja, genau. Ich sage, Guess gibt eine 5 und die gibt eine 6.
Okay.
Weil ihr einfach miese Peter seid, deshalb.
Das klingt so, als wärst du höher auf jeden Fall.
Könnte sein.
Könnte sein, muss nicht. Ja, du hast vorhin was gesagt über Schauspiel für die letzte Reihe. Insofern, ich sag mal, subtiles Schauspiel par excellence haben wir hier vorzulegen. Insofern hat das so ein bisschen für mein Downgrade geführt, die Info, die ich noch im Kopf hatte. Aber gucken wir mal.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau.
Ja gut, ursprünglich bist du, glaube ich, davon ausgegangen, dass das eine Doku ist, richtig?
Ganz ursprünglich dachte ich tatsächlich, es wäre eine Doku, ja, über Joan Crawford.
Ah, okay.
Ich habe irgendwas überflogen über den Film, weil ich nicht wusste, was es ist und habe dann irgendwie falsche Informationen rausgeholt. Ich dachte so, ach okay, Joan Crawford-Doku.
Ja.
Aber womit wir vielleicht anfangen, das weiß Jan nämlich nicht, weil wir grüßen Mr. Pink an dieser Stelle. Und Mr. Pink ist ein Supporter, der einen besonderen Ansatz verfolgt bei unseren Rezensionen. Er schlägt uns nämlich Filme vor, die in irgendwelchen Musikstunden schon mal gesampelt worden sind. Und wir reden dann einleitend zu der Rezension, zu dem Film, reden wir erstmal über die Musik und über die Stücke und wie das gesampelt worden ist. Und der hat uns Scarface aufgetragen. Und das war natürlich eine Goldgrube an Samples, weil es, da gibt es ungefähr Millionen Songs, die irgendwie die sich an Scarface bedient haben. Und Lee hat zu Recht kritisiert, dass da Jay-Z nirgends auftaucht, weil Jay-Z hat definitiv auch aus Scarface gesampelt. Und da hat er gesagt, okay, das ändern wir mal sofort. Und jetzt gibt es einen Film, den definitiv Jay-Z gesampelt hat. Und das ist der Song Blue von seinem 2013er Album. Und an den hat er sich bedient und hat diesen Sample hier unter anderem benutzt.
I can work till I'm half dead and I hear people saying she's getting old. What do I get? A daughter! Who cares as much about the beautiful dresses I give her as she cares about me!
So, dann erinnere ich ein bisschen an Lee, wenn hier die Mikrofone aus sind. Wie der mit mir umgeht, wie ich eine Rezension hier irgendwie verkackt habe oder mich irgendwo versprochen habe.
Hast du wieder Wirehanger benutzt?
Ja, dann benutzt er auch öfter mal Wirehanger nach der Episode. Nach der
an Aufnahme. Dir dann, ja.
Ja, ich habe Angst dann immer.
Ja, glaube ich.
Ja, dieses Sample hat Jay-Z benutzt in diesem Song und hat auch noch ein, zwei andere Momente aus diesem Film genommen, hat das später eingearbeitet im Verlauf dieses Songs. Aber wir können da nicht direkt den Song samplen, weil sonst wären wir geclaimed. Deswegen beschränken wir uns da immer auf den einzelnen Sample. Aber wer Jay-Z ist, den müssen wir, glaube ich, nicht weiter vorstellen, oder?
Nee, wobei jetzt, ich muss gestehen, das Magna Carta Album gehört für mich zu den schlechteren.
Ja, ja.
Und das habe ich höchstens zweimal gehört, so ich fand das nicht so doll. Jetzt frage ich mich gerade, wenn der Track Blue heißt, das ist seine Tochter, ne? Mhm. Und jetzt finde ich es gerade interessant, dass der diesen Film gesampelt hat, wenn der Track für seine Tochter ist oder wenn es in den Track um seine Tochter geht.
Meinst du, er hat Beyoncé gedisst?
Weiß ich nicht, aber wir sind uns sicher, dass es in dem Track um seine Tochter geht?
Nee, okay. Da bin ich mir nicht sicher, ob
vielleicht. Ich hab das jetzt nur aus dem Namen irgendwie geschaut. Heißt seine Tochter nicht irgendwie Ivy Blue oder
so? Ja, die heißt Ivy Blue. Aber das ist jetzt die Frage. Mhm. Müssen wir nochmal den Text analysieren von dem Song, aber.
Wäre ein bisschen fragwürdig, ja.
Das wäre ein bisschen fragwürdig, ja.
Aber ja, wie gesagt, nicht mein Lieblingsalbum.
Aber schon angefangen, dass er sich an dem Film bedient, oder? So.
Naja, aber der ist ja in gewissen Kreisen erfüllt, hat er ja eine große Beliebtheit. Erfreut er sich einer großen Beliebtheit, weil der schon auch noch da echt am Leben gehalten wird.
Durchaus, aber es sind nicht die Hip-Hop-Kreise.
Ach so, nö.
Das meine ich.
Ach so, ja, das ist jetzt natürlich kein Scarface, ja.
Ja,
aber Alter, ich meine, er hat Blades of Glory gesampelt. Also, oder gut, in dem Fall Kanye West, aber trotzdem mit ihm und ja.
Ja gut, aber dass ich so ein paar Hip-Hop-Atzen so beim Weed rauchen und Blade of Glory angucken, hätte ich jetzt, würde ich jetzt glaubhafter finden, als Mami Dearest so bei so einem Video einzulegen.
Hast du auf dem Schirm, wer den Track produziert hat?
Nee. Habe ich tatsächlich nicht geguckt.
Weil das Sample muss ja nicht von Jay-Z kommen.
Ja, stimmt schon. Aber mir geht's ähnlich wie die, also ich habe das Album auch sehr selten gehört, wobei das natürlich ein Album ist, was damals sehr gehypt worden ist. Als ich so ein Hip-Hop-Läden aufgelegt habe, hast du da einige Songs wie Holy Grail mit Justin Timberlake und
ja, genau.
Die mussten halt laufen, also das waren halt Hits damals.
Ich habe mir die Lyrics jetzt mal durchgelesen. Ich weiß nicht. Also anscheinend singt er darüber, dass es für ihn ganz schön anstrengend ist mit seiner Tochter und dass er jetzt gerne lieber einen Joint hätte.
Okay. Ist auch mal eine Message.
Also dass Eltern oder Vater sein, vor allem alleine, sehr schwer ist. Fragwürdig.
Ja, können wir alle nichts zu sagen, ne?
Okay, nee, steckst du nicht drin.
Das stimmt.
Na gut.
Aber jetzt.
It's Party Aber jetzt. Time!
Ja. Mami Dearest. Regisseur Frank Perry. Kannte gar nichts von dem, was er da so bisher produziert oder inszeniert hatte.
Tito.
Nee, aber der war für sein Debüt 62, David und Lisa, war der ja Oscar nominiert.
Okay.
Das ist schon ein Sprung zu dem Film, oder?
Denke auch.
Ja.
Aber die Hauptdarstellerin kenne ich. Faye Dunaway.
Ebenfalls schon mal bei den Oscars in Erscheinung getreten.
Durchaus, ja.
Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, sorry, wer den Track produziert hat.
Wer war's?
Timbaland, J-Rock und Timberlake. Okay.
Ah ja.
Ah, siehst du, ist Timbaland schuld.
Timbaland schuld. Okay, wissen wir, was Timbaland so für einen Filmgeschmack hat.
Ja, der guckt ja auch indische Filme, also insofern.
Ja. Holt sich halt überall Inspiration für seine Samples.
Mhm.
Okay.
Kein Freund des subtilen Schauspiels.
Offensichtlich nicht, nee.
Ja. Ja, deswegen, also Frank Perry, aber ich glaube, Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt komplett auf seine Kappe geht, weil ich habe für mich schon, bin schon sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass Faye Dunaway hier ihr Ding gemacht hat und einfach alle mitgerissen hat, weil das einfach, finde ich, in einzelnen Szenen auch echt deutlich wird, dass die halt einfach völlig losgelassen, ohne eben die entsprechende Führung durch Regie, die die halt irgendwie im Zaum hält, dass die dann einfach ihr Ding gemacht hat, halt alles an die Wand geworfen hat und es war halt einfach so weit übers Ziel hinausgeschossen, dass dann aber halt, das entwickelt so eine Dynamik auch am Set, weißt du, und ich finde, man sieht einfach in vielen Szenen, dass sie die Leute halt mitgerissen hat und zu Performances geleitet hat, wo die wahrscheinlich ohne sie nicht hingekommen wären, leider nicht im positiven Sinne. Und ich habe echt den Eindruck, dass der Regisseur das Ding hier die Zügel so ein bisschen aus der Hand gegeben hat. Also weil das kann nicht beabsichtigt passiert sein, glaube ich. Aber haben wir schon gesagt, wer das geschrieben hat?
Nee.
Also weil er hat zwar mitgeschrieben, aber es basiert halt alles auf dem Roman von Christina Crawford, die Adoptivtochter, um die es hier auch geht, unter anderem in dem Film. Die hat unmittelbar nach dem Ableben von Joan Crawford, hat die eine Autobiografie verfasst. Und auf diesem Roman basiert das Ding, weil das war dann sehr schnell ein Bestseller und dann ging es auch ratzfatz an die Verfilmung.
Ja, eine der meistgelesensten Biografien tatsächlich, literarischerseits.
Ja, und dann hat eben Frank Perry zusammen mit Frank Yablans, das ist glaube ich schon auch wichtig, weil der war 71 bis 75 war der President von Paramount Pictures, also von den Studios. Und mit dem hat der dieses Drehbuch geschrieben. Ich finde das so abgefahren, dass du hier wirklich halt einige Oscar-nominierte Leute, also allen voran die hier die Tochter spielt, Alter, die war eben, wann war die? 74 oder wann? Ja. Nee, 81, Alter. 74 Credits hat sie. 81, also in dem Jahr, als dieser Film gedreht wurde, war die Oscar-nominiert für Inside Moves.
Was?
Die hier die älteste Tochter spielt.
Die erwachsene Tochter.
Hat's aber ein bisschen was draufgelegt, hoffe ich.
Ja, siehst du, und das meine ich halt. Deswegen, ich bin der Meinung halt, es gibt sehr viele Schauspieler, die halt von einer guten Regie profitieren. Und wenn die nicht vorhanden ist, und dann hast du aber eine Schauspielerin, die nicht nur selbst eine Diva ist, sondern dann halt auch die Leute noch dermaßen in Arsch tritt, irgendwie da so eine Performance hinzulegen und hat halt völlig aus dem Blick verloren, wo sie gerade ist oder auf welchem Level sich das alles befindet. Das ist für mich so ein bisschen das Ergebnis hier, weil eben, ich konnte es mir anders nicht erklären, weil warum sollte eine Frau, die im gleichen Jahr Oscar nominiert ist, hier plötzlich so spielen? Also weil hier sind ja alle völlig drüber.
Es ist auch der einzige große Name tatsächlich hier in dem kompletten, ob jetzt vor oder hinter der Kamera. Also du hast jetzt hier keine 10 riesen Schauspieler, die mal dem anderen im Zaum halten und sagen so, jetzt muss man ein bisschen runterkommen oder so, weißt du, oder riesen Produzenten, die hinterstecken, sondern Faye Dunaway kann hier halt wirklich die Diva raushängen lassen, kann sagen so, sie ist jetzt hier, ohne sie läuft hier nicht so. Und
die ist ja nachgewiesenermaßen wohl sehr anstrengend in der Zusammenarbeit.
Ja. Passt aber ein bisschen zu Joan Crawford, weil dementsprechend war das die Reinkarnation von ihr dann.
Na, das finde ich ja so lustig, dass ich habe mir da auch viel Making-of und so angeguckt und da gibt es auch so eine kleine Doku über diesen Film, ich weiß nicht, ob ihr die auch gesehen habt, Jahre später entstanden und ich finde das ziemlich interessant, was da so erzählt wird. Aber das Ding war ja auch, dass Joan Crawford zu Lebzeiten ja auf die Frage, wer sie denn mal in einem Biopic spielen sollte, ja mit Faye Dunaway geantwortet hat. Und dann hat die aber auch in einem Interview, auch nicht allzu lang vor ihrem Tod, auf die Frage, wer ist deine, wen hast du am wenigsten lieb in Hollywood, so, wer ist deine, so unterm Strich, die gehassteste Person von dir, und haben halt alle mit Betty Davis gerechnet und sie hat aber gesagt, Faye Dunaway.
Das ist schon interessant, ja.
Da ist was gestorben.
Ja.
In ihr.
Und das in Verbindung mit der Performance hier von Faye Dunaway ist schon echt irgendwie ein spannendes Ding und darüber kann ich es auch nachvollziehen, dass da irgendwie so ein Kult entstanden ist über das, weil also nicht nur, dass der Film natürlich echt viele Vorlagen für sämtliche Drag-Shows liefert, der ist also der Inbegriff von Campy. Und aber dadurch, dass der so drüber ist, also kann man verstehen, dass der so einen Kult generiert. Findest du nicht?
Das ist einer der Filme, wo die Leute dann mit Kleiderbügeln und Waschpulver in die Kinos gegangen sind und da irgendwie Party gemacht haben. Und du sagst es, da wurden ja später Drag-Broadway-Versionen geplant und so. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob die auch aufgeführt worden sind, bestimmt, oder?
Gab's ja, 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 klar. Ja. Also gerade eben in dieser Doku zum Beispiel, die ich geguckt habe, da ist ein Typ, der ist eine Drag Queen und der tritt als Joan Crawford auf und performt Teile aus diesem Film als Teil seiner Drag Show.
Ja, die haben wir auch gesehen.
Mhm. Und das ist heute noch, ne? Also die schwule Community tatsächlich primär hat diesen Film halt echt am Leben erhalten.
Hat aber auch ein bisschen, also spielt ein bisschen was damit rein, dass Joan Crawford auch vor dem Film schon eine schwule Ikone war, was ich nicht...
Ja, klar, weil aber es sind ja viele der großen Hollywood-Diven sowieso, ja, ja, also ob das jetzt Liza Minnelli ist oder stimmt. Barbara Streisand oder eben Joan Crawford, klar.
Die fällt da mit rein.
Ja.
Extravagante, markante Frauen, ja.
Ja.
Ja, weil die mit ihren Kostümen, so wie die aufgetreten ist, ja auch schon echt eine gute Vorlage für Drag liefert.
Mhm.
Klar.
Aber nochmal eine Frage, um es zu verstehen. Ich glaube, Lima, du meintest es eben, dass sie die anderen mitgezogen hätte im Schauspiel, dass das so super überzogen wäre.
Glaube ich, ja.
Findest du, dass das über sie hinausgeht, dass die anderen auch extrem schauspielen?
Ja. Ja, ja.
Ich finde es gar nicht so krass.
Also ich finde, es gibt kaum eine Rolle, die sich hier nicht hat anstecken lassen.
Die Haushälterin?
Ja. Das finde ich so krass.
So schlimm?
Naja, also nee, vereinzelt halt. Aber eben, also natürlich primär in Szenen, wenn es dann emotional groß wird, ist es halt wirklich cringe für mich.
Okay,
also krass. Viel war hier niemand, da nee. Gebe ich Lee recht. Aber klar, sie überstrahlt definitiv die anderen. Also in Sachen extra large.
Ja, wir sind ja jetzt mittendrin, ne?
Ja, wir haben noch gar nicht von der Story erzählt, oder? So noch.
Ja, mach doch mal.
Mir würde tatsächlich einer einfallen, aber der hat, glaube ich, auch nicht unmittelbar mit ihr eine Szene gehabt.
Also ich würde tatsächlich den Produzenten vielleicht noch nennen. LB. Meyer war das, oder? Henry de Silva hat ihn, glaube ich, gespielt. An diesem Tisch.
Howard de Silva, ja.
Howard de Silva, ja. Der dann auch zu ihr meinte, so von wegen so, ja. Also ein bisschen bestimmt aufgetreten ist, aber ihr schon durch die Blume gesagt hat, dass er das Sagen hat. Und dass ohne nichts läuft und sie soll jetzt sich jetzt mal hier am Tisch hinsetzen und nicht irgendwie separat hinsetzen. Den fand ich eigentlich ganz gut.
Mhm.
Aber,
okay, aber dann ich.
Xander Berkeley.
Xander Berkeley, ja. Taucht ganz am Ende auf. Ist sein Filmdebüt übrigens.
Ja.
Ja, stimmt.
Der spielt dann den Adoptivsohn in Alt. Mhm. Den fand ich wirklich erfrischend reduziert in dem, was er gemacht hat.
Das stimmt wohl, ja.
Und in dem. Ja, gut, aber die Rolle ist eh. Das verstehe ich bis heute nicht. Aber ja, kommen wir später zu.
Ja.
Na gut.
Ja.
Hast du von dem Film schon mal vorher gehört, Jan, oder?
Nee, absolut gar nicht. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe auch nie einen Film von Joan Crawford gesehen.
Ah ja.
Asche auf mein Haupt.
Krass.
Also ich kannte sie auch gar nicht.
Ach, okay.
Also What Happened to Baby Jane und so, nie gesehen.
Genau, nee. Und dann habe ich mir jetzt mal ein bisschen was angeguckt und dachte, krass, das ist ja dieselbe Person.
Mhm.
Zumindest optisch, also ist echt schon krass.
Ja, ich habe ja schon, ich hab ja schon eine geile Darstellung von ihr gesehen, weil Ryan Murphy hat eine Miniseries gemacht, die hieß Feud, wo die halt so Schauspieler, die in Konkurrenz stehen halt zueinander oder Schauspielerinnen, halt in jeder Staffel will er halt irgendwie jemand anderen nehmen, die halt, wo es halt riesen Twist gab und da ging es halt um Bette Davis und Joan Crawford in ihrer Filmkarriere, die ja halt zusammen bei What Happened to Baby Jane gespielt haben und wo eine riesige Fehde daraus entstanden ist. Und da habe ich hier halt einige Momente aus der aus Mommy Dearest habe ich da natürlich kannte ich aus der Serie so, weil ich da so diesen Werdegang mitbekommen habe mit Pepsi, diesen Deal, den sie gemacht hat und dass sie dann so abgeschossen war von Hollywood, aber dann den Oscar kassiert hat und dass das für sie so ein bisschen so das Payback war. Und also all diese Momente habe ich dann mitbekommen, aber da ging es halt nicht um die Beziehung zu der Tochter, das war halt total beiläufig, sondern da ging es halt primär wirklich um Bette Davis und sie.
Ja, ist eh eine empfehlenswerte Serie.
Ja, total. Also kann man machen. Und die wird da gespielt von Jessica Lange. Und das war schon auch mega.
Mhm.
Also ähnlich, aber natürlich ein bisschen subtiler. Aber schon so auch so dieses sehr bestimmte, divahafte und von wegen so, ja, ich bin hier der Star, was wollt ihr alle? Und so also, hat sie schon meiner Meinung nach um einiges besser gespielt. Aber gut, kommen wir sicher zu. Aber optisch gar nicht mal so weit voneinander entfernt, oder?
Nee, so, optisch so. Finde ich auch. Also optisch haben sie gut hingekriegt, auf jeden.
Ja.
Ist also, ja auch. Ursprünglich war Anne Bancroft schon besetzt und dann gab es ja wirklich eine Menge kreative Differenzen, weil halt die das Drehbuch so schlimm fand. Und daraufhin haben ja auch wirklich noch andere Größen abgelehnt, weil die halt alle gesagt haben, das Drehbuch ist eine Vollkatastrophe.
Ja. Ob wir das auch so sehen? Werden wir gleich rausfinden.
Hm.
Wie, willst du mal erzählen, was geht?
Ja, also Joan Crawford, das ist hier ihre Geschichte und der Film steigt ein 1940 und es geht gleich darum, dass die keine Kinder kriegen kann, deswegen Kinder adoptieren möchte, da aber auf dem klassischen Weg bei sämtlichen Adoptionsagenturen eine Absage bekommt, weil sie eben schon zweimal geschieden war zu dem Zeitpunkt und als alleinstehende Frau arbeitet. Mhm. So, ihr damaliger Liebhaber, das ist der Anwalt von MGM, Greg Savitt, der checkt ihr dann über so eine Vermittlungsstelle ein Kind, was sie adoptieren kann. Beziehungsweise zwei. Das ist dann Christina und das ist echt nur das erste von dann irgendwann vier Adoptivkindern. Mhm. Und wobei auch der Witz ist, ne, in der Realität hieß die ja nicht Christina, sondern die hat ihre Kinder ja ewig lang Joan Junior und er war dann Blabla Junior halt im passend zum damaligen, also als sie den zweiten Mann, glaube ich, noch hatte. Wie auch immer. Deswegen, ich weiß gar nicht, das geht, glaube ich, auch, was die Timeline angeht, gar nicht alles so hundertprozentig auf, wie es im Film hier dargestellt wird. Egal. Okay. Jedenfalls haben wir jetzt hier Christina und Christopher, das sind jetzt eben die beiden Adoptivkinder. Und Joan Crawford ist der Überzeugung, dass sie nur zu dieser starken Persönlichkeit geworden ist, weil sie eben eine recht strenge Erziehung genossen hat und so möchte sie das jetzt an ihre Adoptivkinder weitergeben. Und beschließt eben, Christina und ihren Bruder nicht zu verhätscheln, obwohl sie natürlich durch den Lifestyle, den sie hat, in so einer Hollywood-Mansion und halt irgendwie Geld spielt überhaupt keine Rolle, hätte die natürlich alle Möglichkeiten, die zu verwöhnen. Aber stattdessen fährt sie dann ein striktes Regiment und ja, der Umgang ist, sagen wir also diplomatisch formuliert, wahrscheinlich passiv-aggressiv. Das kippt aber dann schon auch immer wieder echt ins Aggressive, finde ich.
Wird weniger passiv dann, ja.
Aktiv-aggressiv, ja.
Ja. Und das schon auch immer stark abhängig von den jeweiligen Höhen und Tiefen ihrer Karriere, dem Narzissmus, mit dem sie, der halt mit ihrem Schauspieler-Dasein einhergeht. Und dann natürlich schon auch der Fakt, dass sie halt sehr gerne mal den ein oder anderen trinkt. Mhm. Ja, parallel dreht sie das aber eben immer schön so hin, dass Christina sie angeblich provoziert und rechtfertigt halt dann darüber ihr sehr strenges Verhalten. Ja, und so wird hier dann doch eine ganz ordentliche Zeitspanne abgewickelt in dem Film. Also geht 2 Stunden, 9 Minuten, aber es gibt Zeitsprünge, die kommen straight aus der Hölle. Das ist so lustig. Ist zum Teil wirklich so, schwupps, okay, jetzt sind wir irgendwie 6 Jahre weiter und es sind schon 1000 Dinge passiert, die aber irgendwie im Off erzählt werden. Und ich bin ja eigentlich Fan davon, dass nicht alles im On erzählt wird, sondern wenn man auch so ein bisschen gefordert ist, mitzudenken. Aber hier ist es, also zum Teil halten sie sich ewig an einer Stelle auf und dann schwupps springt es irgendwie und das wirklich, das ist, Pacing ist hier hart.
40 Jahre waren es insgesamt, ja, oder? Knapp, die begleitet werden.
Ja, gehen die bis 80?
Ich glaube, es geht bis
80. Weiß mir auf jeden Fall sehr lange, also inklusive Tod natürlich. Mhm. Ey, und also ja, ein Großteil der Handlung spielt dann in einer Zeit, wo die Tochter Christina eine junge Erwachsene ist. Oder? Ich meine, wie alt soll die sein dann in dem Moment, wo sie von Diana Scarvett gespielt wird?
Das ist eh so weird. Also nochmal kurz zu den Sprüngen, die die haben. Sorry.
Ja, mach mal.
Aber das ist halt manchmal wie ein Lynch-Film, ne? Dass du, die Tochter sitzt da und wird irgendwie, kriegt eine andere Klamotte angezogen und es soll halt jetzt ein bisschen älter sein. Es ist dieselbe Schauspielerin. Mhm. Aber der Bruder wird halt von einem Säugling zu einem 8-Jährigen und da sind halt 3 verschiedene Kindsschauspieler, aber sie ist dieselbe. Mhm. Und so, mein Gehirn war gefickt. Ich dachte so, macht das der Film jetzt mit Absicht? Will er mich verarschen? Ja. Das ist doch jetzt nicht wahr, dass sie einfach nicht altert, während ihr Bruder vom Säugling zu einem 8-Jährigen wird. Also es ist fragwürdig.
Also für mich war es, zumindest fragwürdig. Für mich war es einfach mitzukommen, weil der Bruder hat ja kaum Dialog. Der spielt ja keine Rolle. Er war ja voll der Statist. So. Und wenn ich da einen blonden Jungen zu sitzen habe, egal welcher Schauspieler den jetzt spielt, wusste ich, okay, klar, das ist der Bruder von ihr. Alles klar. So. Also wir konzentrieren uns auf sie. Das konnte ich dann schon abstrahieren. Also
es war surreal manchmal.
Ja, aber auch so der Typ und dann ist er weg und dann schwupps, jetzt ist sie verheiratet und das sind halt so, also die Dinge, die sich da im Hintergrund abspielen, was so persönliche Verbindungen angeht, ist einfach so, was? Ach so, und ja, ich meine, der Ehemann, der dann erzählt wird, war dann aber im realen Leben ja schon der 4.
Ja, ja, genau.
Und so die anderen davor werden gar nicht thematisiert. Also was dieser Film auch einfach im Storytelling für Entscheidungen trifft, finde ich so abgefahren, Alter. Und das war für mich alles wie so ein Riesenverkehrsunfall. Ist total schrecklich, aber irgendwie will man sich's angucken.
Das ist ein guter Vergleich, ja. Ja, wo der Bruder dann ins Spiel kommt, das hat man ja auch nicht mitbekommen. Da war ja dann auf einmal war ein zweites Adoptivkind da so am Küchentisch. So,
weißt ja, du, der war dann aber auch plötzlich einfach weg, ne?
Ja, der war dann auch weg.
Ja, der war dann nicht mehr Thema.
Weite Strecken einfach gar nicht stattgefunden.
Und plötzlich war er erwachsen.
Bei der Beerdigung war er wieder am Start.
Ja, genau, da war er dann erwachsen, ja.
Da bin ich wieder, hallo.
Ja. Oh Mann.
Sander Berkeley, mein Name. Jetzt bin ich auch hier und dann bin ich ja schon wieder weg.
Ja. Ich mach doch mal weiter bei Walking Dead.
Alter, die eine Reporterin wurde ja von Jocelyn Brando gespielt, ne? Mhm. Marlon Brandos ältere Schwester.
Ach so, krass.
Okay. Ach, witzig.
Die ist auch nicht positiv aufgefallen. Also, deswegen, ich finde wirklich, Regie ist hier so interessant. Also, weil ich finde den Film auf der einen Seite katastrophal, auf der anderen Seite finde ich den irgendwie sehenswert, damit man eben auch mal sieht, was passiert, wenn du quasi keine Regie hast.
Einfach mal machen. Ja, ja.
Ja, also weil das ist so das komplette Gegenteil von Schauspielführung.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Also nur auf der Metaebene genießbar.
Ja, ja, klar. Also als Film, vergiss es, Alter.
Nee, ich möchte gleich wieder sprechen.
Ja, kannst du gerne machen. Aber für mich ist es als Film versagt er komplett.
Da sind wir sehr gespannt. Also ich habe auf jeden Fall 5-mal nachgeguckt und recherchiert, ob das jetzt wirklich kein TV-Film ist, weil ich war fest davon überzeugt, von der Optik, von der Inszenierung, von der technischen Qualität, Alter, das ist ein TV-Film. Das sah die ganze Zeit aus wie eine Columbo-Folge, wo ich darauf gewartet habe, okay, wen bringt die Schauspielerin jetzt am Anfang um, weißt du, die da durch die Gegend fährt? Oder von wem wird sie umgebracht? Und wann kommt Columbo letztendlich ins Bild und fängt an zu ermitteln? Aber war nicht so. Und das war kein TV-Film. Erstaunlicherweise.
Ja.
So.
Nee, im Gegenteil, das Marketing im Kino war ja ein super spannendes Thema bei dem Film.
Das krass war, dass die Promo-Kampagne komplett umgeschwenkt.
Genau, die haben halt irgendwann umgeschwenkt. Also nach der ersten Woche gab es halt katastrophale Reviews von der Kritik, die haben das einfach komplett auseinandergenommen, das Ding, weil das schon auch als ernstes Drama natürlich konzipiert war. Die gingen sogar so weit, dass alle davon ausgegangen sind, dass Faye Dunaway hier Oscar nominiert wird. Stattdessen gab es 11 Razzie-Nominierungen und 5 Stinkers Bad Movie Awards. Und
übrigens der höchste IMDb-Score von allen Razzie-nominierten Filmen. Also die als bester Film nominiert worden sind. Das ist tatsächlich der ganz oben steht.
Du meinst schlechtester Film?
Wie schlecht?
Bei den Razzie-Nominierungen wurde der
nicht. Ja, meine ich ja. Also praktisch der für den schlechtesten Film.
Ja, weil ich finde, also ein paar von den Nominierungen finde ich nämlich wirklich erwähnenswert, weil der hat ja so, klar, die üblichen Dinger wie schlechtester Film, schlechteste Schauspielerin, schlechteste Regie. Aber bei den 11 Nominierungen sind ja auch 2 dabei, die sind echt auffällig, weil einmal Worst Picture of the Decade. Das ist schon eine Größenordnung. Da befindest du dich wahrscheinlich in entsprechender Gesellschaft. Und dann aber auch Worst Drama of Our First 25 Years.
Okay.
Hart.
Ja, und dann eben noch 5 Stinkers Bad Movie Awards. The Stinkers. Das ist schon krass. Also, ja, und dann haben die eben echt beschissene Kritiken bekommen. Und daraufhin sind die Studios hingegangen und wollten das halt bedienen. Und haben dann das Marketing umgeschwenkt und auf dieses Campy-Ding, so nach dem Motto The Greatest Mother of All und No Hangers auf die Plakate mit drauf. Und also haben dieses Teil halt voll mitbedient. Und das natürlich hat Hass verursacht bei Faye Dunaway, bei Frank Perry. Also waren alle halt nicht happy mit, dass sie jetzt den Film irgendwie darüber versucht haben, über die trashige Schiene irgendwie zu vermarkten. Und ich meine, es hat ja finanziell dann trotzdem funktioniert. Aber dass die das nicht cool fanden, die den Film gemacht haben, das kann ich mir vorstellen.
Ja, man hat eine Comedy rausgemacht, obwohl es nicht als Comedy konzipiert war. Das ist ja das.
Naja, aber wie willst du das Ding denn auch anders vermarkten?
Die Vermarktungsabteilung hat für mich aus meiner Perspektive alles richtig gemacht. Weil die haben darauf reagiert, gesehen, okay, Leute lachen sich tot bei den Vorstellungen in der ersten Woche.
Ja.
Wir ziehen das ganz anders auf. Wir machen das jetzt so als Guilty Pleasure.
Das Dann Ding ist aber.
Scheißegal, Hauptsache wir verkaufen Tickets.
Diese Erkenntnis müsstest du eigentlich nach den ersten Dailies gehabt haben. Also, weil die spielt ja in keiner Szene, spielt sie das Ding ja so, dass du davon ausgehen könntest, okay, cool, das ist jetzt die nächste Oscar-Nominierung.
Da braucht man kein Testpublikum für.
Nee, eben.
Gebe ich dir recht.
Sondern da müssen ja alle gepennt haben.
Aber Jan möchte widersprechen.
Ja, und jetzt werdet ihr vielleicht, also, bear with me.
Wir versuchen es.
Versucht euch in meine Lage hineinzuversetzen. Wir haben den geguckt und klar, keine Frage, Faye Dunaway, also die ist komplett loose. So, das ist gar keine Frage. Für mich und tatsächlich auch für meine Freundin, ich weiß nicht, ob es aus dem Dialog entstanden ist oder ob wir uns das selber so zusammengereimt haben, aber ich kann ja nur für mich sprechen. Für mich war es so, dass sie hier, also dass John Crawford, so wie Faye Dunaway das interpretiert, sie sagt es ja auch einmal in einer Szene zu ihrem Mann, wo er ihr vorwirft zu Schauspielern. Und das, ich habe es so ausgelegt, dass John Crawford, so wie Faye Dunaway es sieht, einfach nicht geschafft hat, nicht zu Schauspielern. Mhm. Und so in allem, was sie tut, halt irgendwie für sich eine Persona etabliert hat, die drüber ist in der Art, wie sie freundlich ist, in der Art, wie sie sauer ist, in der Art, wie sie wütend ist oder traurig und alles komplett übertreibt. Und unter dem Aspekt, dass ich gedacht habe, Faye Dunaway hat das so interpretiert, dass sie alles übertreibt, inklusive sie hat offensichtlich psychische Probleme, also dass dann sozusagen die Grenzen verschwimmen, mussten den zweiteilen, wir haben den einmal pausiert und haben einen Abend weitergeguckt. Für uns war es so ein bisschen wie so ein Horrorfilm gucken. Also es war so, gerade natürlich die Hängerszene mit dem Badezimmer und dem Wischen und so. Und natürlich dann die sehr berüchtigte Rosenbeet-Szene. Dass du einfach, ja, es ist super campy. Es ist auf jeden Fall sehr billig, wenn man, oder einfach drüber.
Unfreiwillig komisch, ja.
Ja, genau. Aber für uns war es überhaupt nicht unfreiwillig komisch, weil wir das Gefühl haben, dass sie eine Person darstellt, die es nicht mehr hin oder sich einfach in ihrer Rolle, also nee, doch in ihrer Öffentlichkeitspersona so sehr verliert, dass sie nicht mehr erkennt, was reale Emotionen sind, sondern alles komplett übertreibt und das sozusagen an die Kinder weitergibt und auch die irgendwann anfangen, in den Schauspiel zu fallen, was ja auch dann in der Szene ist, in der sie dann da diese Weihnachtsansprache halten, wo du merkst, dass alles ultra gekünstelt ist und dass sie sozusagen denen gar nicht gelingt, aus diesem Szenario, wir haben ja gerade Teil an dem Schauspiel ausbrechen können, weswegen Christina dann auch eine Schauspielerin wird, weil sie sich irgendwie an nichts anderes aneignen kann. Also unter dem Aspekt, da kann man bestimmt ganz viel Fehler drin finden, wo Faye Dunaway das eben nicht so macht, aber so habe ich den Film gesehen und so konnte ich den wirklich genießen, sodass ich dachte, sie übertreibt mit System.
Ja, spannend, dass das über die Dauer des Films funktioniert hat, weil ich glaube schon, dass, also gut, jetzt hast du eine Rechtfertigung dafür, dass dann Familienangehörige auch drüber spielen quasi. Aber das beschränkt sich, finde ich, halt nicht auf die Familie, sondern hier gibt's halt wirklich viele Leute, die darüber hinaus dann halt echt drüber sind. Mal so richtig.
Mhm. Ja, genau, das habe ich nicht so wahrgenommen. Mhm. Also außerhalb der Familie ist mir jetzt niemand so krass aufgefallen. Ja. Also außerhalb der Person, die sie so beeinflusst. Und dann hat es für mich irgendwie am Ende Sinn ergeben. Es ist natürlich ein billig produzierter Film irgendwie gefühlt und es ist auch alles nicht gerade großartig, aber ich hatte wieder eine gute Zeit.
Schön.
Hab's mir so hingedreht, dass es irgendwie dann doch ein guter Film ist. Ja.
Naja, keine Ahnung.
Also. Aber schön, dass ihr zumindest versteht, wie ich darauf komme.
Ja, ja.
Und dass es auch es irgendwie Sinn ergibt. Es beruhigt
mich. Das leuchtet irgendwie ein. Ich habe dich ja auch in einer richtigen Region eingetaktet, offensichtlich. Aber
schauen wir mal.
Wenn man bedenkt, dass im Jahrzehnt vorher halt Chinatown mit Faye Dunaway gedreht worden ist und Bonnie und Clyde, dann ist das schon ein krasser Abfall.
Ah, genau, das muss man dazu sagen. Ich habe als einen der letzten Filme bei Yahoo Filme, bevor ich dann in die Pause gegangen bin, Bonnie und Clyde mitgebracht und den habe ich halt total gefeiert und ich mochte Faye Dunaway total gerne und war ihr, glaube ich, auch einfach wohlgesonnen und habe mir gedacht, sie wird das schon irgendwie mit System gemacht haben. Vielleicht hat das auch so einen gewissen Einfluss gehabt. Und ich kannte John Crawford nicht.
Ja, okay.
Also alles so Faktoren, die da so mit
reinspielen. Aber da sind wir wieder bei, ja, bei mir. Also der mit Arthur Penn und, was Arthur Penn bei Bonnie und Clyde? Der Regisseur? Also jedenfalls hast du bei Chinatown mit John Huston und bei Bonnie und Clyde hast du zumindest namhafte Regisseure, die wissen, wie man Schauspieler führt.
Arthur Penn.
Weißt du?
Und, ja, und bei Network war sie doch auch, ne?
Ja, ja.
Genau, das war ja, glaube ich, ihre Oscar-Rolle.
Also.
Ey, also das hat bei mir aber eher sich negativ ausgewirkt, dass ich eine hohe Meinung von Faye Dunaway habe, weil ich die eben wirklich für eine gute Schauspielerin halte und deswegen war das hier eben dieses Verkehrsunfall-Ding, dass ich halt wirklich, also ich konnte es nicht fassen, was sie da macht.
Ja, weil selbst entfesselt oder ohne Schauspielführung oder wenn da kein Regisseur sitzen würde, müsste so eine Schauspielerin eigentlich selbst auf die Bremse treten und denken so, okay,
ja, ich bin eben, gut genug, weil für mich halt zu viel. Unvorstellbar ist, dass die sich das danach angeguckt hat und sich gedacht hat, ja, genau so. Das ist auf den Punkt.
Sie muss gedacht haben, ich bin die geilste Method-Actorin, die es
überhaupt gibt. Ja, ja, eben. Aber das ist, ich glaube, darin hat sie sich eben verloren und das, da wurde die nicht aufgehalten. Weißt du, ihr hat niemand mal einen Spiegel vorgehalten und gezeigt, guck mal, das ist einfach, das ist nicht auf der Höhe, auf der es sein muss. Ja, anders kann ich mir das Ding nicht erklären, ey, wirklich, weil es ist, hier drehen alle völlig hohl.
Ja, ja, total.
Und das hat aber auch eben einen gewissen Unterhaltungswert, finde ich, auch wenn ich finde, das ist ein katastrophaler Film. Aber ich habe mir den mit einem Freund angeguckt, der den auch noch nicht kannte, der auch in der Filmbranche arbeitet. Und wir saßen halt beide völlig fassungslos da und dachten, es darf nicht wahr sein, dass niemand am Set aufgeschrien hat und gesagt hat, ey, Moment mal, so können wir das nicht machen. Das ist so hart. Und dann eben auch das Storytelling, Alter, die Zeitsprünge, das ist alles so amok, ist so krass.
Ja, das ist ein Problem des Films. Also das kann ich auch nicht gut reden. Ne? Bei mir war es vor allem das Schauspiel, was ich mir schön geredet habe. Der Rest ist natürlich.
Alles kann man sich jetzt auch nicht schön reden. Ja, ist auch super interessant, dass an einer Stelle spielt ja eine gewisse Seifenoper eine Rolle, wo ich dachte, also ich kann den normalen Film gar nicht mehr von dieser Seifenoper unterscheiden, die da inszeniert worden ist. Weißt du, das ist genau die gleiche Tonalität, so, die du da siehst.
Auch das war so ein Move, dass sie dann einfach ihre Tochter ersetzt in dem Ding, Alter.
Ja, gut, aber das hat sich offensichtlich auch so zugetragen, krass. Oder?
Ja, mag sein. Offensichtlich. Aber es ist halt, eben im Rahmen dieses Films wirkt es halt noch, als hätten sie nochmal eine Schippe draufgepackt und es ist noch peinlicher. Es ist alles so hart, ey. Ja, also irgendwie faszinierend, aber ich kann den Film nicht gut finden.
Nee, gut kann ist, ich also verstehen. Der Vergleich mit dem Verkehrsunfall ist tatsächlich nicht schlecht. Man kommt da irgendwie gut drüber weg, aber niemand wird sich entscheiden, wird sagen, das ist ein perfekt technisch inszenierter, handwerklich mega gut gespielter Film. Also,
nee, also Ding,
derjenige hat noch nie einen Film
ich
gesehen.
Ich kann den echt nur als genau das empfehlen. Also ich kann den überhaupt nicht empfehlen, aber wenn du dich halt irgendwie mit ein geht paar Leuten in der Gruppe über irgendwas lustig machen willst und da nicht viel Aufmerksamkeit drauf verschwenden möchtest, kleine dann ist Freundin das wahrscheinlich hast, die Film.
Dann guck den Film.
Oder guckst du mit deiner Freundin, hast sogar Spaß dabei.
Oder so, ja.
Faszinierend.
Und sie freut sich, dass du dich endlich mal nicht über sie lustig machst, sondern über den Film, ja. Also es ist ja
ich glaube nicht, dass Jan sich über seine Freundin lustig macht.
Win-win-Situation. Ich meine jetzt nicht Jan im spezifischen Sinne, ich meine jetzt generell als, so. Als Ratschlag.
Ja, weiß ich nicht. Oh, so aber nachdem wir in letzter Zeit sehr viel Müll geguckt haben, war sie dann irgendwie bei dem Film glücklich, dass wir den gesehen haben.
Cool.
Witzig.
Ja gut, vorher haben wir Twilight und das perfekte Geheimnis und so gesehen. Also,
oh.
Wir kamen von ganz unten und dann ist der Anspruch nicht mehr so hoch.
Okay.
Dann waren es kleine Sprünge. Phantom of the Paradise hast du auch mit ihr geguckt, ja?
Nee, den habe ich
allein gesehen. Den hast du allein gesehen, okay.
Das wusste ich vom, ich habe das gesehen, was das ist, das habe ich direkt gelassen. Brauche ich gar nicht versuchen.
Ja,
macht ja dann auch keinen Spaß, wenn neben einem jemand sitzt, den das die ganze Zeit nervt.
Das stimmt, ja.
Total, bringt niemandem was.
Aber kommt mir so vor, als wäre sie schon ab und zu so recht offen, so Filme, die sich wahrscheinlich nicht angeguckt hätte, wo du dann sagst, so, komm,
ja, voll.
Könnte dir gefallen und dann ist sie am Start.
Voll, vor allem habe ich jetzt auch langsam so ein bisschen den Geschmack raus und das hilft auch sehr und auch bei den ganzen Movie-Dingern ist sie auch dabei, ne?
Also, oh, cool.
Da teilen wir auch die Passion für den kleineren Film. Das ist sehr
cool. Das ist bei Mubi nicht auch so, dass du, wenn du die abonnierst, dass du da auch Kinotickets kriegst irgendwie wöchentlich? Wo du dann ins Kino gehen kannst für einen bestimmten Film der Woche?
Ich habe ja jetzt nur den Amazon-Channel. Ich weiß nicht, wenn man direkt Mubi hat, wie das dann ist.
Check das mal nochmal auf der Webseite. Rausfinden,
weil das wäre natürlich besser als Amazon-Geld in Rachen
zu
stecken.
Ja, weil ich glaube, du kriegst da definitiv auch immer wöchentlich ein Ticket zu einem großen Film. Und da war auch Barbie und Oppenheimer. Da sind auch die großen Filme sind da halt dabei für bestimmte Kinos.
Mhm.
Das kann ich auch noch mal eben sagen, das ist eine richtig geile Entwicklung hier gerade in Bremen, dass die kleinen Kinos, vielleicht aus einer Not heraus oder so, aber die zeigen jetzt auch mittlerweile die ganzen großen Dinger. Also nicht alle, aber Indiana Jones lief hier in meinem Programmkino, Barbie lief, Oppenheimer lief, also es ist echt geil. Wir Barbie in Portugal gesehen haben. Aber
schmeißen die dann in die anderen Filme raus, die normalerweise zeigen würden? Das wäre da dann wiederum schade.
Glaube ich schon, aber also die Programmkinos haben ja erfahrungsgemäß auch viel, was wirklich sehr peripher ist. Also so diese ganzen ganz, ganz kleinen deutschen Produktionen, um denen ich jetzt nicht unbedingt nachweine, dann habe ich lieber, dass ich nicht für den großen Film ins Multiplex rennen muss, weil ich das wirklich hasse. Und dann gucke ich mir lieber den, und auch wenn es ein Oppenheimer ist, also ich, wir haben ihn jetzt in einem relativ kleinen Kino gesehen, aber es ist, ballert ja trotzdem genug, ja, dann gucke ich den lieber da, als in einem Surrounding, in dem ich mich einfach nicht wohlfühle. Also ich bin da froh drum.
Bei uns war es auch ein sehr kleines.
Und die generieren halt endlich mal wieder richtig Kohle. Ne? Also Oppenheimer und Barbie. Barbenheimer war hier ein Riesending, haben die riesen beworben. Ging ab wie nix.
Ja, kann man natürlich nichts gegen sagen, wenn die Kinos dann auch einen finanziellen Schub wieder kriegen, auch die kleineren, durch die großen Filme, ohne Frage. Cool.
Ich mag die Entwicklung gerade.
Ja, Mami Dearest, habt ihr noch was? Meine liebe Rabenmutter.
No Wire Hangers Ever hat's in das Ranking der Best Movie Quotes vom American Film Institute geschafft. Auf Platz 72 von 100.
Schon abgefahren. Wenn ich die Liste durchgegangen wäre, hätte ich gar nicht gewusst, was für ein Film das ist.
Also ihr wusstet beide noch nichts von dem Film? Nee. Vor der Sichtung, okay.
Gar nichts.
Du hast von gehört.
Ja, weil der eben, also ich kenne halt einige schwule Freunde von mir, die nennen den so in einem Zug mit Showgirls und ja, also
in Schauspielkreisen wahrscheinlich so, hier, so solltest du es nicht machen.
Naja, so von, aus meinem Schauspielerumfeld habe ich von dem Film noch nichts gehört.
Okay. Kann ich mir schon vorstellen, dass der...
Habt ihr Showgirls hier schon besprochen?
Ja. Wer hat den mitgebracht?
Ich glaube Chris, oder?
Okay. Ja, ich glaube auch Chris war das, genau. Chris Gebert. Chris Gebert war das.
Der ist so fett.
Nie gesehen. Tatsächlich, ich habe noch nicht gesehen.
Du findest den gut, ja?
Ah, ich finde den so fett. Geil.
Okay.
Das ist ja cool.
Ja, ich, da muss ich dringend nochmal in irgendeinem Podcast drüber reden, weil ich das so faszinierend finde, dass der so gehatet wird.
Ja, ja, da gibt es auch interessante Dokus drüber. Ich habe mir auch da mit einem Freund, ich glaube, es war sogar, ja doch, ich habe mir mit Chris dann die Doku angeguckt.
Die hast du auch hier gebracht, ja.
Ja, eben. Wie hieß die noch? Ach, shit.
Coole Frage.
Ihr Vorname aus dem Film.
Immer so
ja, ja, ja. Ach Gott, egal. Nein, weil wenn Jan den gut findet, dann guck dir mal diese Doku darüber an, die ist sehenswert.
Ja.
Ja, okay.
Wenn du Showgirls magst. Nee, aber ansonsten habe ich zu Mami Dearest nichts mehr, außer dass er eben tatsächlich Plus gemacht hat im Kino. Über 19 Millionen eingespielt.
You Don't Know Me.
Überraschend.
You Don't Know Me, genau.
You Don't Know Me.
Ja, genau. Die Wortspieler.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man Showgirls und Doku eingibt, müsste ja der Titel da ausgespuckt kommen.
Ja.
Kam.
Kommt da.
Cool. Ja, nochmal schönen Gruß an Mr. Pink, der jetzt übrigens frisch gebacken zum Praktikanten an Antworten ist, weil der Azubi ist ja jetzt Dennis ist ja aufgestanden vom Praktikanten zum Azubi, insofern hatten wir eine Stelle frei. Wir haben nämlich bei den alten Supporter-Episoden, dadurch, dass du keine Kapitel da setzen kannst, haben wir einfach nur einen Text geschrieben und er meinte so, ja, und später haben wir dann Timecodes noch dazu geschrieben, weil wir meinten, vielleicht will jemand gezielt irgendwie einen Film rezensiert hören. Und deswegen haben wir irgendwann erst ab der 16. oder 17. Folge haben wir dann diese Kapitelsetzung gehabt und das fiel Mr. Pink auf beim Nachhören der alten Folgen. Hat er gesagt, komm, ich schreibe mal hier die Kapitel für euch raus, hat die dann so als Kommentar gepostet, ich habe die dann reinkopiert in den Text. Also das hat ihn schon, hat schon eine Menge da Lücken geschlossen und jetzt haben wir auch die ganzen Timecodes für die alten Folgen, wo wir zu faul waren, das irgendwann mal nachzutragen, sondern wo wir dann erst später damit eingesetzt haben. Insofern hat er sich den Praktikantentitel verdient, wie meinen neuen Praktikanten.
Sehr nett von ihm.
Sehr cool, vielen Dank.
Super cool, ja.
Ja. Und wir gehen eine Pizza mit dem Herrn essen. Diesen Samstag nicht zu vergessen. Also erst mal kurz in Berlin und dann treffen wir uns natürlich mit unserem Pappenheimern.
Ich bin am Wochenende auch in Berlin, aber ich habe leider keine Zeit.
Du bist auch in Berlin, aber hast keine Zeit für uns, ja.
Schade. Mir ist eben aufgefallen, ich hätte auch einfach ein bisschen früher anreisen können, dann hätten wir das gemeinsam bei dir in der Wohnung, in der noch alten Wohnung gemacht.
Wäre eine Variante aber gewesen.
Naja.
Tja.
Kein Problem.
Nächstes Mal dann. Ja. So, soll ich Punkte vorlesen?
Mach das mal.
6,6 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 55. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,5. Publikum ist bei 3,8. Letterboxd 3,3.
Ich löse auf. Hier wart ihr sehr gut dabei. Das ist eine 5 von mir.
Oh, nice.
Aber der richtige Highlights. Phantom of the Paradise, gleiche Punktzahl.
Jan, wo bist du gelandet?
6,5.
Okay, ich habe 7 gesagt, oder?
Nee, du hast, bist umgeschwenkt auf 6,5.
Ach ja, so stimmt.
Punktlandung für dich. Ja.
Treffer, guess.
Ich bin bei 2.
Ernsthaft?
Da haben wir uns alle runtergezogen.
Tja. Das aber jetzt, wenn ich jetzt nochmal nach der Besprechung hätte tippen müssen, hätte ich niemals zwei gesagt.
Ich auch, ja, ich dachte auch.
Weil dafür hast du viel zu oft gesagt, ja, da kann man nochmal angucken.
Was?
Naja, so von wegen, so dass man ich so wie
gesagt,
Verkehrsunfall
macht. Ich habe gesagt, der Film ist eine trotzdem. Vollkatastrophe. Literally. Also.
Das ist krass.
Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ja, gut. Aber ja, gut, dass wir das vorher gemacht haben.
Meinst du, sonst ist danach, was hättest du noch höher getippt als 6 Punkte?
Ja, okay. Genau.
Kann man wenigstens nicht vorwerfen.
Also, ich rechne mal zusammen.
6.
Katastrophe heute hier.
Jetzt habe ich auch gut verkackt.
Ja, wir haben es ja geahnt.
Auf wie viel habe ich dich getippt?
6.
Oh, okay, krass. Shit.
Ja, dadurch habt ihr jetzt beide 4 Miese in der Runde.
Nice.
Ja, sorry. Ey, guck mal, also mal ganz ehrlich, als Schauspieler kann ich hier halt auch nichts ernst nehmen, was hier gespielt wird.
Ja, das war natürlich auch mein Dilemma, als ich den geguckt habe und dann darüber nachgedacht habe, what would Lee do? Dachte ich so, Mann, fuck, was sagt er da? Der wird ja auf gar keinen Fall dasselbe denken wie du.
Das ist aber es geht ein bisschen um den Unterhaltungsfaktor beim Gucken. Ich habe ja selbst gesehen, dass das ein Schrottfilm ist und dass der schlecht inszeniert worden ist.
Ich
aber
auch.
Die Frage ist ja, wie man durchkommt und wie unterhalten man ist. Und
ja, aber ich war schon
unfreiwillig irgendwie Spaß hatte.
Nee, aber also hätte ich den alleine geguckt, wäre ich wahrscheinlich sogar bei 0.
Was?
Weil so.
Okay.
Also, weißt du, ich fand das trotzdem hart scheiße währenddessen. Mhm. Und die Faszination bestand wirklich ausschließlich darin, dass ich halt nicht fassen konnte, was sie da alles noch gemacht haben und dass das niemand verhindert hat.
Mhm. Krass.
Ja, sehe ich ähnlich, hätte ich nur nicht gedacht, dass das so viel Punkte kostet. Aber okay.
Ich auch nicht, aber ja.
Aber wie kommt für der Film auf 6,6 bei IMDb? Ist auch
das frage ich mich auch. Wie kommt er auf einen Metascore von 55, Alter? Das ist mir unbegreiflich.
Das ist viel zu hoch, ja. Ach, Letterboxd 3,3, was die für Filme teilweise zerlegen, Alter. Und die
hat dann 3,3. Das Gleiche, ja.
Ja.
Naja.
Ja, das ist wieder mal, ne? Wahrscheinlich wieder mal die LGBT-Community, die da einfach irgendwie hart reinknallt.
Die den wieder,
oder Menschen, die denken, sich dieser Community anbiedern zu müssen.
Die dann wieder hochpusht.
Mhm. Na gut, jetzt ich noch, oder?
Jetzt du.
Okay.
Jetzt
darfst du den Reigen hier abschließen.
Dann bringe ich auch mein aktuelles Los für August oder eins der beiden.
Mhm.
Zumindest. Jetzt weiß ich nicht, von wem das ist. Musst du mir gleich sagen.
So ist er vorbereitet.
Du, ich hab's nirgends gefunden, tatsächlich.
Kein Problem, ich hab's vielleicht.
Weil du hast das nicht eingetragen in unsere Liste, du Assi.
In die Filmliste.
Was? Ach so, in der Filmliste, ja, da wird's wahrscheinlich drinstehen.
Ich gehe auch davon aus, dass es drinsteckt.
Ja. Gut. Du weißt es wahrscheinlich aus dem FF. Robin Hood, Prince of Thieves.
Timo Weltenschreiner.
Siehste, Guess ist auf Zack.
Ja, von dem ist nichts los.
Der Guess.
Ja, cool. Aus dem Jahr 1991, auf Deutsch Robin Hood, König der Diebe. Also warum jetzt aus dem Prinz ein König wurde im Deutschen, weiß ich nicht so richtig. Aber egal.
The art is formerly known as.
Wir kennen den alle, nehme ich mal an. Richtig?
Ja. Falsch.
Oh.
Dann.
Okay.
Hab gesehen, dass du ihn lockst und dachte, ach, den bringt er doch bestimmt mit.
Mhm.
Nicht gesehen.
Der wie immer der Spoiler. Spoilert unsere Gäste.
Ich habe extra nichts gesagt. Diesmal habe ich extra nichts gesagt. Sonst bin ich ja immer in der Gruppe. Ja, und dann, Lee, bringst du doch wahrscheinlich den mit. Und Guess immer, ach Mann, Jan.
Ja. Ja, ich würde das ja noch mehr verbimmeln, wenn ich das dann irgendwie Tage hinterher mache. So, das bleibt ja so ist ja schon immer Schwund dabei.
Ich schenke dir so ein Notizbüchlein. Hast du so ein Büchlein, wo du immer so eintragen kannst, welche Filme du gesehen hast.
Super, okay.
Das gefällt ihm.
Nee, ist ja so alles schon nervig.
Nee.
Ja, aber der Vorteil ist, ich konnte mir hier jetzt endlich mal die Extended-Fassung angucken.
Ja?
Die kannte ich nämlich noch nicht.
Fand ich super interessant. Ich wusste nicht, dass es da eine gab. Also, dass da auf Blu-ray und dass im Nachhinein noch eine Extended-Version rauskommen ist, habe ich bei dem nicht mitbekommen.
Ja, die Kinofassung ist auch schon nicht kurz. Die geht 2 Stunden 23.
Mhm.
Und der Extended-Cut geht 2 Stunden 35. Also schon 12 Minuten länger.
Boah.
Und das macht sich bemerkbar, vor allem, weil Alan Rickman hier mehr Screentime bekommt. Und
das ist ja nicht
ist
schlecht.
Ja immer von Vorteil, oder? Eben.
Das sehe ich auch so.
Okay, Guess, wie lange ist das her bei dir?
Oh, lange. Aber schon mehrfach gesehen. Also so in den 90ern, Anfang 2000er vielleicht das letzte Mal, aber nicht nur einmal, so dreimal bestimmt geguckt.
geht mir sehr ähnlich. In den 90ern habe ich den auch ein paar Mal gesehen. Mhm. Und ich mochte den auch.
Ja.
Und ist ja sogar Oscar-nominiert gewesen.
Ja, eigentlich ist aus unserer Generation der einzige Robin Hood. Also der wurde ja etliche Male verfilmt, der Stoff. Aber so, das ist so, unsere Generation kennt wahrscheinlich am meisten.
Ja, den und Helden in Strumpfhosen.
Okay.
Helden in Strumpfhosen.
Ja, stimmt, wenn du den noch dazu zählst, ja, als Buff auf jeden Fall. Aber ja, diesen 30er-Jahre Robin Hood und so, den hat doch damals, hat sich doch den keiner angeguckt in unserer.
Ja, und Disney nicht vergessen, ne?
Ja, stimmt, gut, der natürlich auch. Ja, der Disney Robin Hood, stimmt, der natürlich war auch hoch im Kurs. Ja, aber gerade bezüglich Helden in Strumpfhosen ist es witzig, weil Cary Elwes wurde halt hier die Hauptrolle angeboten.
Ach.
Ja. Der hat das dann aber abgelehnt, weil er die Handlung hier für irgendwie zu konstruiert hielt. Und hat dann zwei Jahre später Man in Tights gemacht.
Geil. Sean Connerys Bruder im Geiste hat er die einfache Version gewählt.
Ganz geil, geil, ey. Ja, Sean Connery gibt's ja auch noch. Mhm, mit dem Auftritt hat er offenbar keine Probleme gehabt. Das Drehbuch hat er verstanden. Mhm. Ja, jetzt habe ich vorhin gesagt, der war Oscar nominiert. Wisst ihr wahrscheinlich auch wofür, ne? Original Song, Bryan Adams.
Everything
hat hier eine Schnulze beigesteuert und wurde dafür Oscar nominiert. Ey, und das war der zweit erfolgreichste Film im Jahr 91 nach Terminator 2.
Mhm.
Mhm.
Damals auch einen Rekord hingelegt fürs beste Opening, für ein Nicht-Sequel.
War auch direkt nach der mit dem Wolf tanzt, oder? Glaube ich, was
ja,
Kevin Costners Filmografie angeht.
Müsste hinkommen.
Insofern hat er schon,
oder
hat er
war
schon
das eine so krasse. Rum, oder war der mit dem Wolf tanzt danach?
Auf jeden Fall hat er eine krasse Streak hingelegt, da Anfang 90er.
Ja, ja, auf jeden. Das war eine gute Phase für ihn. Untouchables war doch auch irgendwann im
dem
Dreh, oder?
War,
ja, aber noch 80er, aber auch End 80er, glaube ich, ne? 87 oder so.
84, 85
hätte. Ja.
Ach echt?
Naja, 87, 87, Untouchables, 90, der mit dem Wolf tanzt.
Okay.
91.
Okay.
Ja, siehst du, ja, auf jeden Fall.
Schon eine krasse Serie.
Große Filme hintereinander.
Krass. Und danach direkt JFK.
Mhm.
Ja, bis Waterworld kam.
Ja, okay. Sorry.
Ja, und Waterworld ist witzigerweise auch von diesem Regisseur, weil Kevin Reynolds, der war mit Kevin Costner befreundet, hat dann diesen Film mit ihm gemacht, Waterworld später. Mhm. Da haben sie sich dann wohl ein bisschen in die Haare bekommen. Aber von dem stammt eben auch noch 187, den ich echt mochte damals. Und 2002 hat er ja auch noch The Count of Monte Cristo gemacht.
Mhm.
Also schon ein paar größere Filme, aber mit 13 Credits echt nicht viel. So, geschrieben haben das Penn Densham und John Watson. Und die haben beide überschaubar viele Autoren-Credits, sondern die sind eigentlich mehr am Produzieren. Also die haben beide so um die 40 Produktions-Credits, haben aber hier das Drehbuch geschrieben. Aber das Drehbuch war eben auch wohl ein großes Problem. Da gab es viel Hickhack. Alan Rickman wurde ja recht schnell die Rolle des Sheriffs angeboten. Der hat das erstmal zweimal abgesagt, bis die irgendwann ankamen und gesagt haben, also hier, du kriegst eine Carte Blanche, kannst das Ding spielen, wie du willst. Hauptsache, du machst das. Dann hat er zugesagt.
Hier mal ein Unterschied zu Faye Dunaway, die
wollte
auch
ich gerade sagen.
Blanche hatte.
Ja, aber das hatte dann wiederum hinten raus ein bisschen Probleme zur Folge, weil Alan Rickman hat dir natürlich tierisch auf die Kacke gehauen. Der ist dann auch hingegangen und hat seine Passagen des Drehbuchs, hat sich so ein paar Comedy-Autoren geholt und hat so seine Lines umschreiben lassen oder halt viele Sachen neu schreiben lassen. Mhm. Hat auch am Set dann viel improvisiert und hat das Ding halt schon echt ausgenutzt, dass er hier machen durfte, was er will.
Okay.
Und das schockt. Erst recht eben jetzt in dem Extended Cut sieht man halt schon echt viel von ihm, was echt cool ist. Der hat sich ein bisschen ausgetobt, das ist ganz geil. Aber deswegen war dann der Kinocut der ist. Sowohl Studios als auch Kevin Costner hatten so ein bisschen ein Problem damit, dass das danach aussah, als würde Alan Rickman Costner hier die Show stehlen. Also haben sie für einen Kinocut seine Szenen reduziert und dafür halt mehr Kevin Costner rein.
Mhm.
Da gibt's Gerüchte, die sind zum Teil echt abenteuerlich. Also angeblich hat Kevin Costner sich dann irgendwann selber dran gemacht, den Film zu schneiden, hat den eigentlich zuständigen Cutter wohl auch in einem anderen Zimmer eingesperrt und dann selber den Film geschnitten, um das dann den Studios vorzulegen. Wäre eh nicht gegangen, so wegen der Gewerkschaft und so weiter. Aber also Feedback war, sie waren wohl less than impressed mit dem, was er da gemacht hat. Ja, und angeblich hat er da eben auch Mörder viel noch von Alan Rickman rausgeschnitten und so. Und das, also Costner war da scheinbar echt nicht happy, also auch hinten raus. Es hat wohl auch echt lange Kreise gezogen, weil er dann sogar 2012 hat Costner nochmal die Produzenten und die Studios verklagt, weil es hieß, nicht die Studios, die Produktionsfirma Morgan Creek, weil es hieß, er wäre nicht, also hätte halt nicht ausreichend Geld bekommen mit dem Deal, den die damals gemacht haben und so weiter, ja. Also, das Ding hat Kreise gezogen. So, jetzt aber erstmal kurz zur Handlung von Robin Hood, Prince of Thieves. Das ist, wie die Lauflänge vielleicht schon vermuten lässt, recht episch aufgezogen. Deswegen fangen wir hier erstmal in den Kreuzzügen an. Und Robin of Locksley ist nämlich als Soldat in den Kreuzzügen unterwegs, wurde da gefangen von den Türken und ist eingesperrt in so einem Verlies, wo Leuten regelmäßig die Hand abgehakt wird. Die werden dann da über so einem Pflock in so einem Lederriemen die Hand eingespannt und dann kommt die Axt. Und dann soll da sein bester Freund, mit dem er losgezogen ist in die Kreuzzüge, Peter, der soll jetzt die Hand abgehackt bekommen, weil es heißt, du hast irgendwas geklaut. Und dann, ja, Robin, der Held, sagt natürlich, nimm mich stattdessen. Ja, und dann wird er da über den Pflock gespannt und als die Axt runterkommt, zieht er aber an diesem Lederriemen und so kommt der Typ, der ihn festhält, unter die Axt. Und dann beginnt eine große Befreiungsaktion. Dabei versucht er natürlich auch noch seine anderen Mitgefangenen irgendwie zu befreien. Das Problem ist, die sind angekettet. Der Einzige, der nur mit Lederriemen befestigt ist, ist Azim. Azim wird von allen hier auch nur Mor genannt, weil er halt schwarz ist. Und jetzt hat Robin so einen kurzen Konflikt, ob er den, gegen die er ja angeblich auch gekämpft hat, ob er den jetzt einfach so freilassen kann und macht das dann aber natürlich. Und so sieht Azim sich durch seinen Glauben verpflichtet, an seiner Seite zu bleiben, bis er diese Schuld des Lebensretten wieder beglichen hat, indem er Robin eben irgendwann das Leben rettet. Das ist der Deal. Und Robin hat da keinen Bock drauf, aber er sagt, du, das ist nicht deine Entscheidung. Ich komme mit, egal wo du hingehst, bis ich meine Schuld beglichen habe. Und so folgt er ihm nach England. Und dann sind die ein paar Monate später wieder in England. Parallel dazu sehen wir, dass der Vater von Robin, der Herr Locksley, dass der vom Sheriff und seinem Trupp in Kutten besucht wird und schlichtweg umgebracht wird. Also muss der Vater dran glauben. Das wird dann so hingedreht, dass der Vater irgendwie satanische Züge hatte und deswegen verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Also die versuchen das halt alles irgendwie legal aussehen zu lassen. Aber da ist dem Zuschauer natürlich schon klar, dass der Sheriff of Nottingham hier einen perfiden Plan ausübt, weil der natürlich den ganzen Laden übernehmen möchte. Hat viel damit zu tun, dass King Richard natürlich auch in den Kreuzzügen unterwegs ist und in seiner Abwesenheit drangsaliert er halt die ganzen Bewohner Englands und erhebt absurde Steuern, alle sind krass in Armut und das hat zur Folge, dass sich da eine große Truppe auch im Wald abgesetzt hat. Die rebellieren so ein bisschen gegen das ganze Ding und dadurch gilt aber dieser Sherwood Forest, in dem die sich aufhalten, eben auch so ein bisschen als unheimlich und da spukt's und so weiter, weil die da halt ihr Unwesen treiben und Leute ausrauben, die da reinkommen. Und na, auf die Truppe trifft unser Robin mit Azim dann natürlich auch. Und nach der ein oder anderen Auseinandersetzung mit den Anführern von dem Trupp beweist er sich dann und sagt ganz kurz, so, ich bin jetzt euer neuer Anführer und wir sehen jetzt zu, dass der Sheriff sich hier nicht heimlich auf den Thron schleicht, sondern das müssen wir verhindern. Da kommt natürlich auch noch ein Love Interest ins Spiel, weil die eine alte Freundin aus Kindheitstagen, die trifft jetzt wieder auf unseren erwachsenen Robin. Das ist Marion, natürlich. Gespielt von Mary Elizabeth Mastrantonio.
Scarface, Schwester.
Ja. Und Oscar nominiert für Color of Money, den wir auch schon hatten. Mhm. Ja, und dann im Trupp in dem Wald haben wir eben auch die üblichen Figuren, die wir so kennen aus dem Robin Hood-Universum. Plus eine Figur, die von Christian Slater gespielt wird, Will Scarlet. Da hat Johnny Depp abgelehnt.
Ach.
Der war ursprünglich auf dem Plan, wollte das aber nicht machen.
Okay.
Ja, und dann geht's natürlich, also zieht sich ja eben ein bisschen hin. Oder was heißt, zieht sich hin? Ich finde nicht, dass er ein schlechtes Pacing hat, aber es passiert natürlich zwischendurch schon auch sehr viel Kram. Also die bauen das halt von langer Hand auf. Und das Coole ist, in einem Extended Cut sehen wir jetzt eben mehr von Alan Rickman, also dem Sheriff, wie er mit seiner Mutter, die ihn ja angeblich aufgezogen hat und so eine Hexe ist, diesen ganzen satanischen Dingen nachgeht. Also er ist halt im Grunde der, der irgendwie dunkle Mächte beschwört und sich immer voraussagen lässt, was passieren wird von seiner Mutter. und dementsprechend agiert. Und das ist halt schon geil. Also die zusätzlichen Szenen mit Alan Rickman, das ist auf jeden Fall cool.
Ist mehr wert.
Ja, ja.
Schön.
Ja. Der ist PG-13. Ich glaube, die Extended-Fassung hat kein Rating bekommen oder es wurde noch nicht nochmal neu geratet. Mhm. Anscheinend gibt es da auch noch ein paar Sachen, so ein paar Gewaltspitzen mehr als jetzt in der Kinofassung. Das ist einfach zu lange her, als dass ich mich da groß erinnern könnte. Ja. Und jetzt so, also damals, ich mochte den sehr. Jetzt so nach all den Jahren, den nochmal zu sehen, da fallen mir natürlich schon ein paar Dinge auf, die, naja, nicht gut gealtert sind. Also der hat schon echt viele wirklich kitschige Momente. Mhm. Da hilft dieser Bryan Adams Song natürlich auch nicht wirklich. Das ist alles schon ein bisschen cheesy. Dann, weißt du, also wenn du das jetzt, ich meine, so Ridley Scott ist da halt ganz anders rangegangen. Und das kann man alles ein bisschen ernster nehmen. Das ist hier halt schon eine krasse Popcorn-Variante von Robin Hood. Mhm. Klar. Mhm. Geht damit los, dass Kevin Costner wollte natürlich ursprünglich hier mit einem britischen Akzent hantieren. Da gab es dann anscheinend auch schon Dialect-Coaches, die dann irgendwie gefeuert wurden, weil er es nicht hinbekommen hat. Und das war wohl ein Hin und Her. Da gibt es auch unterschiedliche Angaben. Angeblich wollte der Regisseur das dann nicht. Es gibt Angaben, wo es heißt, Kevin Costner wollte es dann nicht. Mhm. Ja, jedenfalls haben wir jetzt halt hier den Robin of Locksley, der halt mit einem amerikanischen Englisch spricht. Ebenso Christian Slater. Alle um sie rum sprechen aber ein britisches Englisch. Das ist so ein bisschen weird dadurch. Weißt du? Was so, also was halt die Glaubwürdigkeit von dem ganzen Ding angeht, aber eben, also man kauft das, weil es halt eine Popcorn-Variante ist.
Mhm. Stört wahrscheinlich wieder die Synchron-Fans überhaupt nicht.
Ach so, nee, klar.
Sondern jetzt geht's primär um die, die Filme in OV gucken. Ja. Ja. Mhm.
Und so, ey, das ist, ich finde, das ist immer noch ein guter Film, man kommt da immer noch gut durch. Trotz der Lauflänge, der hat immer noch für mich halt, weil ich den von früher kenne, einfach so ein paar wirklich ikonische Momente. Natürlich allen voran dieses super Slow Motion von dem Pfeil, der ab, von diesem brennenden Pfeil, der abgeschossen wird, auch wenn es schon unzählige Male verarscht wurde. Das ist ein geiler Shot.
Ja.
Haben die also ja, auch
den
wirklich.
Den kenne sogar ich.
Ja, siehste. Und das haben die wirklich mit super Slow Motion gedreht, ne? Also 300 Frames pro Sekunde. Mhm. Dann diesen brennenden Pfeil und das ist schon ein geiler Shot. Und
der Lord of Warshot des Robin Hood Universums.
Ja, stimmt. Und was Alan Rickman hier halt macht, ist einfach geil. Mhm. Und ich mag auch Morgan Freeman in seiner Rolle, auch wenn der hier natürlich mit seinem Akzent, mit dem er halt hier spielt, kann man auch so oder so finden. Aber ja, vielleicht auch, weil ich einfach irgendwie gute Erinnerungen an den Film habe, habe ich den gerne nochmal geguckt. Mhm. Weiß nicht, ob ich da so wirklich objektiv bin jetzt, weil der schon, also aus heutiger Sicht,
wusste ja auch nicht.
So ein paar Sachen sind halt wirklich krass, generisch, cheesy, Hollywood.
Man muss ja nicht schlecht sein.
Nö, eben. Und auch da, es gibt so ein paar Shots auf Kevin Costner, speziell so Close-Ups und so. Man erkennt halt schon, warum der in der Phase auch einfach ein guter Leading Man war. Der hat wahnsinnig Charisma.
A-Lister.
Und definitiv das damit funktioniert. Und ich meine, Marion, also sie spielt das halt auch echt geil, ne? Muss man ihr lassen. Das ist schon gut. Mal eben, die Rolle ist ja auch einigermaßen platt geschrieben. Also deswegen, Drehbuch ist hier definitiv was, was man kritisieren könnte. Aber ich bin der Meinung, die haben das Beste draus gemacht. Also Kevin Costner war hier schon auch, macht hier einen sehr engagierten Eindruck. Jetzt habe ich auch noch an der einen oder anderen Stelle gelesen, dass der halt echt die eine oder andere Verletzung auch abbekommen hat. Also, weil ja die Leute immer aufschreien, guck mal, wie krass ist Leonardo DiCaprio, dass der einfach weiterspielt, obwohl er sich in die Hand geschnitten hat. Boah, krasser Typ. Ey, Kevin Costner, also ein Pferd hat ihm hier halt einfach während des Takes die Nase gebrochen und der hat einfach knallhart weitergespielt.
Hat er hinter dem Pferd gestanden?
Nee, der steht so seitlich vom Pferd und das macht aber so relativ schnell den Kopf zur Seite. Ne?
Ach krass.
Knockt ihm halt kurz den Hals gegen die Nase und zack, Nase durch.
Hm. Augen auf bei der Berufswahl, wie Lee immer so schön sagt.
Klar.
Gehört dazu.
Gehört leider dazu, ja. Bryan Adams hat hier sogar ein Cameo. Mhm. Hey, dieser Song. Alter,
mit einer Laute im Wald. Das kennen wir doch von der Chirin bei Game of Thrones.
Ja, aber ohne Scheiß, er spielt hier so einen Baden.
Okay.
Ja, ja.
Ach, was?
Das wusste ich nicht mehr, dass Bryan Adams hier selbst auftaucht.
Hey, dieser Song Wirklich, also ich weiß nicht, wie ihr den findet, aber für mich ist schon der Inbegriff von Schnulze.
Ja, aber hat man hier der Abschlusssong von Die drei Musketiere, den ich neulich hatte, war ja auch von Sting und Bryan Adams und Rod Stewart, dieses All for One. Es ist genauso, es ist genauso eine Powerballade. Eben. Also
es war damals halt der drauf. Trend.
Bryan Adams.
Aber ich habe halt einen schlechten Musikgeschmack, wie ihr wisst.
Blame Canada, Alter, da ist es wieder.
Celine Dion, My Heart Will Go On, hallo, in den 90ern. Ja. Gehört eine richtige Ballade zum Titelsong dazu.
Justin Bieber, also so wirklich Bodyguard. Musikalisch, was bisher aus Kanada gekommen ist, weiß ich nicht. Na gut, aber
war der Fan offensichtlich.
Der Song war super erfolgreich, ne? Also natürlich der größte von seiner Karriere. Und der war in den USA. Was? Wie, was?
Das ist mit Summer of 69, der wird hier. Ist doch.
Ich spreche jetzt mal von einem Erfolg, ne?
Der war erfolgreicher, ja.
Ja, ja. Okay, also krass. Der hier, der war einfach 14 Wochen in den USA auf Platz 1.
Nicht schlecht.
In England hat er sogar einen Rekord gebrochen mit 16 Wochen zum damaligen Zeitpunkt. Also, ja, krass. Der war schon sehr erfolgreich.
Summer of 69 übrigens ein geiler Song. Mhm. Um mal einen guten von ihm zu nennen.
Okay. Ja, das ist Robin Hood. Prince of Thieves. Wie gesagt, kein Highlight, aber irgendwie habe ich den trotzdem noch gerne geguckt. Mhm. Die Punkte. Ach so, nee, erstmal, ich habe vorhin gesagt, dass der super erfolgreich war. Das kann ich mit Zahlen auch belegen, weil schlussendlich hat er 48 Millionen gekostet und hat über 390 eingespielt. Das kann sich sehen lassen. So, okay. Jetzt aber die Punkte. 6,9 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 51. Ey, auf Rotten Tomatoes gerade mal 5,6 von der Kritik, das sind 51% Empfehlung. Publikum ist bei 3,8. Letterboxd 3,2. Mhm. Und jetzt guess.
Jetzt ich. Ich tippe auf eine 7,5.
Mhm. Jan? Hm.
Ja, Nostalgiebonus 8.
Ich bin mal 7.
Oh, echt nur?
Ja.
Du hast doch, ach komm. Du hast so geschwärmt.
So geschwärmt.
Okay. Endlich haben wir mal jemanden hier, ja, der.
Der Empathie für dich aufbringt.
Naja, der merkt, wie schwer das hier ist, deine Punkte zu raten teilweise. Der immer ähnlich daneben liegt wie ich.
Ja, gut, aber du hast schon gesagt, bisschen Nostalgiebrille auf, damit es geht und so, ist schon okay.
Nee, weil der ist schon
genehmigt.
Sehr cheesy an manchen Momenten, ja. Und also.
Ich habe ihn 2007 das letzte Mal gesehen. Ich habe tatsächlich gesehen, ich habe den noch gelockt und habe ihm eine 8 gegeben. Von mir hat er immer noch 4 Sterne zu stehen.
Okay.
Ist natürlich auch der Nostalgiefaktor mit drin, aber ich habe da ein bisschen mehr Herz für.
Mhm. Ja, guck dir mal den Extended Cut an. Das reicht, wenn du den so magst. Also wirst du auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr mögen.
Werde ich machen.
Und als ich den noch gar nicht gesehen habe, welche Version soll ich gucken?
Ja, also die 12 Minuten, finde ich, kannst du auf jeden Fall zusätzlich investieren, weil Alan Rickman schockt.
Du weißt den ja auch zu schätzen als Schauspieler, oder? Insofern.
Ja, klar. Okay, ja.
Mehr Alan Rickman schadet, glaube ich, nicht.
Eben, kann nicht schaden.
Cool. Dann sind wir durch für heute und hat Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch.
Eine bunte Mische hier gehabt. Und
die Freestyle zwischendurch.
Ey, der Freestyle war sehr
professionell. In purer Panik.
Sehr professionell, der Freestyle, muss man dir lassen. Also.
Ja, auf jeden.
War gut.
Ja, danke.
Fiel nicht auf.
Das beruhigt mich jetzt sehr.
Ja, wir haben einen Endstand, der natürlich durch die 4 Miesen, die ihr beide bei Mami Dearest mitgenommen habt, ein bisschen einseitig aussieht.
Naja.
Guess, Alter. Ach komm, ich sag nur Tangerine und so. Das brauchst du mir gar nichts erzählen. Jan ist bei 7,5 Miesen gelandet.
Okay.
Das ist wirklich. Ah, das geht viel schlimmer. Also glaub mir, wir hatten hier schon ein paar Leute über 10.
Deswegen, ja, letzte Woche hatten wir mit 11,5 hatten wir den Rekord. Bei einem Gast.
Ja. Guess ist bei 6 Miesen gelandet. Mhm. Und ich bei 2,5.
Du bei 2,5.
Applaus, Applaus, Applaus.
Ja, Applaus. Hier, ganz leise.
Yeah.
Mehr Applaus gibt's nicht. Applaus für Scheiße.
Mhm. Kein Applaus für Scheiße heißt das.
Nee, in dem Fall war das schon so bewusst formuliert worden.
Ah ja?
Ah ja?
Nochmal einen Sticheln.
Ja. Das ist so hart, ne? So die ganze Zeit währenddessen werde ich hier gedisst und irgendwie schlecht dargestellt und so weiter. Man könnte meinen, es ist jede Woche eine Tortur, die ihr hier durchläuft.
Ja, es ist gefühlt eine 20 Jahre alte Ehe bei euch beiden.
Gefühlt, ja.
Ja, das eine schließt jetzt das andere nicht wirklich aus. Frage ist nur, also die Frage, die ich mir dann stelle, ist, warum machen wir das dann, wenn das hier so schlimm ist?
Ja, das müsst ihr uns sagen.
Das war ich hatte mal Spaß dabei.
Man könnte mir Sadomaso-Gene unterstellen jetzt.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Ihr habt anscheinend eine masochistische Ader an euch beiden.
Irgendwie sowas, ja. Ja. Ich hole mir meine wöchentliche Schläge dreimal ab.
So ein Quatsch.
Verbale Keile.
Ja, aber er ist ja schon gut in diesen Punkteraten, das muss man nicht mehr, muss man überlassen. Ja. Hat ja einen guten Lauf.
Naja, bei mir, also mir war schon bewusst, dass das mit Mommy Dearest nicht einfach war.
Ja, das stimmt.
Deswegen finde ich es so spannend, dass ihr da so irgendwo in der Mitte seid, weil ich glaube, diesen Film kann man entweder nur richtig scheiße finden oder ihn halt echt feiern.
Ja, das ist ja das Ding. Den Film an sich finde ich ja auch scheiße, aber es ist irgendwie, ich stelle mir immer die Frage nach dem Film, wie bin ich hier durchgekommen? Muss ich mich quälen? Habe ich auf die Uhr geguckt, so alle 3 Minuten, so wann ist der endlich zu Ende oder ist hier genug passiert? Und die technischen Aspekte und so, das stelle ich alles erstmal so nach hinten an. Das heißt, ich sage so, okay, das ist echt schlechtes Schauspiel und so hin und her, aber irgendwie hat mich das unterhalten.
Wobei, das ist auch immer schwierig, ne? Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist, also so richtig geil scheiße Filme wie The Room, so, da habe ich die ganze Zeit eine gute Zeit, aber ich kann dem halt nie und nimmer eine gute Bewertung geben. Weißt du, ich muss dem einen halben Stern geben, aber dann gibt es ja zum Glück bei Letterboxd noch das Herz. Mhm. Aber das ist so mein Weg, damit umzugehen. Aber es ist halt total schwer bei diesen Filmen, die so scheiße sind, dass sie wieder gut sind, die zu bewerten. Weil du hast ja keine schlechte Zeit.
Ja, okay.
Ja. Also wir haben ja schon währenddessen echt ein paar Mal gesagt, boah, es ist schlimm. Boah, das ja, auch noch, okay. Wie krass. Boah, hart. Ja. Und so, also permanent.
Glaube ich. Gerade wenn beide noch vom Film kommen.
Ja. Deswegen, es war wirklich ausschließlich die Faszination darüber, dass das überhaupt jemals so gedreht wurde.
Mhm. Ausschließlich, ja. Gut.
Weißt du, wie hier diesen Podcast, den Paul Scheer hat, dieses How could this get made oder how was this even made oder so, wo die nur über solche Filme sprechen, wo sie sich dann eben die Frage stellen, wie zur Hölle ist das überhaupt jemals produziert worden? Das finde ich halt bei dem Film echt faszinierend, aber darauf beschränkt sich es dann eben wirklich.
Naja, du projizierst ja immer so ein bisschen so den Lackmustest auf die jeweiligen, auf die Bewertung der Filme. Insofern bist du vielleicht derjenige, der bei einem Unfall vorbeiläuft und ich derjenige bin, der dann zu einem Leichentuch hingeht und dann nochmal drunter guckt, wie es
und da nochmal Fotos macht und dann einen Staus verursacht.
Ein Selfie so, neben der Leiche, ja, genau. Mit dem eingeschlagenen Gesicht muss auf jeden Fall drauf sein und dann direkt Insta-Story.
Ja, genau. Das ist der Unterschied. Ich bin da mit mehr Pietät unterwegs.
Das wird sein. Okay, so politisch korrekt würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dieser Episode und bedanken uns bei unserem Kumpel Jan, dass er am Start war hier für ein Gastspiel.
Yes, vielen Dank.
Hey, super cool, vielen, vielen lieben Dank, dass ich mal wieder hier aus meiner kleinen Höhle kriechen konnte und nochmal die Menschen beglücken konnte mit, mehr oder minder professioneller Vorbereitung hier, aber naja, hey, hat
viele
ja geklappt.
Sich freuen.
Alles super, immer wieder gerne.
Ja, bist, hast nichts verlernt, ja? Jetzt wärst nie weg gewesen.
Na, danke.
Wie Fahrrad fahren. Na dann.
Ja. Immer wieder gern.
Hat er drauf und die Leidenschaft für Filme bleibt ja auch bestehen, auch wenn er sich eine Podcast-Pause gönnt. Und das merkt man ja. Insofern haben wir dich hier sehr gerne nochmal rangeholt.
So ist das. Danke.
Ja, hast du noch was, Lee?
Nein.
Dann verabschieden wir uns an der Stelle und sehen uns dann zur nächsten Episode. Liebe Banausen-Gefolgschaft, danke fürs Hören.
Danke fürs Supporten.
Danke für die Treue, danke fürs Supporten. Bei Patreon Steady reinschauen. Da gerne ein paar Euros rüberschmeißen. Support ist kein Mord. Und in diesem Sinne. Rap Miss für Deppen.
Oh mein Gott.
Und ab in den Pub. Tschüss.
Das war schön.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.